Herzlichen guten Abend. Ich bitte alle, die Plätze einzunehmen. Ich begrüße alle Gäste, die Presse, die Verwaltung, die Abgeordneten recht herzlich zu unserer heutigen Stadtverordnetenversammlung. Ich stelle die Ordnungsmäßigkeit der Ladung fest. Die ist allen rechtzeitig zugegangen. Mit der Anzahl der vorhandenen Abgeordneten sind wir beschlussfähig und komme hiermit zur Feststellung der Tagesordnung. Gibt es dazu Anmerkungen? Herr Vulpius, bitte.
Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend. Zwei Bitten, die wir dann ja wahrscheinlich abstimmen müssten. Alle Tagesordnungspunkte, ich habe zwei gezählt, vielleicht gibt es mehr, die darauf zielen, dass heute hier Anwesende zukünftig ehrenamtlich für uns Tätige sich im Zweifel persönlich vorstellen, fände ich gut, wenn die Beschlussvorlagen entsprechend zuerst behandelt würden, damit wir entsprechend die Zeit der zukünftigen EhrenamtlerInnen nicht überstrapazieren, wenn das geht. Also betrifft die Tagesordnungspunkte 5.4 und 5.19. Und vermutlich sind sehr viele Einwohnerinnen heute hier, um etwas zu hören zu den Tagesordnungspunkten 5.23 und 5.24. Also jetzt eine vorsichtige Mutmaßung meinerseits. Insofern fände ich es gut, wenn wir dem Rechnung trügen und die entsprechenden Tagesordnungspunkte auch nach vorn zögen, dann entsprechend hinter 5.4 und 5.19, wenn dem Antrag auf Verschiebung für die beiden Tagesordnungspunkte gefolgt würde. Vielen Dank.
Gut, habe ich erst mal so aufgenommen. Kommen wir gleich zu. Herr Bürgermeister, bitte.
Ja, Tagesordnungspunkt nicht öffentlicher Teil 6.1 würde ich hiermit zurückziehen.
Ja, vielen Dank. Haben wir zur Kenntnis genommen. Gut, dann wollen wir mal den Antrag von Herrn Vulpius bearbeiten und gemeinsam darüber befinden, dass wir werden den einzelnen Tagesordnungspunkt abstimmen, den Tagesordnungspunkt 5.4, Wahl der Schiedsperson, dass wir den hinter 5.1 setzen. Gibt es Gegenstimmen dazu? Eine. Damit können wir dem nicht entsprechen. Dann kommen wir zu Punkt 5.19, Berufung weiterer Mitglieder in den Seniorenbeirat der Stadt Wildau, dass wir den dann vorziehen auf hinter Punkt 5.1. Gibt es dazu Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. Dann tun wir diesen da vorne hin. Dann gab es den Antrag 5.23, Selbstbindungsbeschluss nach vorne zu legen. So habe ich Sie verstanden, Herr Vulpius. Das wäre dann hinter dem Punkt 5.19, also an dritter Stelle. Gibt es dazu Gegenstimmen? Drei. Damit können wir dem nicht stattgeben. Dann kommen wir zu dem Punkt 5.24, Aufhebung Bauleitverfahren. Diesen Tagesordnungspunkt an die dritte Stelle zu setzen. Gibt es dazu Gegenstimmen? Vier. Damit kann dem auch nicht entsprochen werden und bleibt dabei. Gibt es weitere Anmerkungen zur Tagesordnung? Wenn das nicht der Fall ist, dann gilt diese Tagesordnung so als beschlossen. Vielen Dank. Dann kommen wir zu Punkt 3, Bericht des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung und des Bürgermeisters. Ich habe heute keinen Bericht für Sie und würde das Wort an den Bürgermeister übergeben. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Liebe Wildauerinnen und Wildauer, liebe Stadtverordnete, liebe Mitarbeitende der Stadtverwaltung, wir befinden uns mitten in der Vorweihnachtszeit. Ich freue mich sehr, dass es dieses Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt vor der Kita am Markt geben wird. Dank der Initiative von Hitradio SKW mit der Unterstützung der Vivo, der Stadt und weiteren ortsansässigen Sponsoren konnte der Weihnachtsmarkt erstmals wieder nach Corona organisiert werden. Wir hoffen, dass die Wildauerinnen und Wildauer rund um den vierten Advent eine gute Stimmung für die Festtage mitnehmen können. Über Aushänge, soziale Medien und im Stadtboden wird darüber auch noch weiter informiert. Gleichzeitig haben wir uns im Konflikt zwischen Energieeinsparung und traditioneller Weihnachtsbeleuchtung für Letzteres entschieden. Dank modernster LED-Technik werden die Ausgaben für die Weihnachtsbeleuchtung an den Straßenlaternen insgesamt unter 300 Euro betragen, sodass sich nach intensiver Diskussion in der Stadtverwaltung diese Entscheidung vertreten kann. Die Haushaltsplanung für das nächste Jahr wird gerade durch unseren Kämmerer und die Finanzverwaltung bearbeitet. Vor allem der Um- und Erweiterungsbau der Grundschule wird den Stadthaushalt der nächsten Jahre sehr belasten. Gleichwohl hoffe ich, dass ein für Wildau weiterer historischer Meilenstein mit einem heutigen Beschluss gefasst wird. Der Weg wäre damit frei für die Planungssicherheit aller beteiligten Einrichtungen und nicht zuletzt für die betroffenen Kinder und Eltern. Für den kommenden Haushalt soll für das untere Wildau ein weiterer Calisthenics-Park errichtet werden. Für unsere Bürgerinnen und Bürger wäre das eine weitere kostenfrei nutzbare Stelle, sich allein oder im Wettstreit mit anderen zu bewegen und Sport zu treiben. Der erste Calisthenics-Park wurde sehr gut von Freizeitsportlern und Trainingsgruppen angenommen. Erste Angebote dazu liegen vor. Das Konzept für den zweiten Park wurde bereits im Bildungsausschuss vorgestellt. Abhängig ist das natürlich, wie die Haushaltslage ist, wie dazu befunden wird. Unser Referent Olaf Rienitz, er ist heute Abend da. Schönen guten Abend, Herr Rienitz. Seit 16 Jahren für die Stadt Wildau tätig, hat uns auf eigenen Wunsch verlassen. Er wird ab Januar eine neue Stelle antreten. Wir wünschen ihm sehr viel Erfolg und eine gute berufliche weitere Zukunft. Gleichzeitig möchte ich darüber informieren, dass in einem Wildauer Blog über diesen Umstand berichtet wurde. Die Details darüber, wann sich Herr Rienitz wo beworben hat, wurden lesbar für alle Interessierten nach unserer Auffassung breitgetreten. Dieses erfolgte ausdrücklich gegen den Willen unseres Referenten. Als Hauptverwaltungsbeamter verurteile ich dieses aufs Schärfste. Die gesamte Verwaltung mit seinen Mitarbeitern, Angestellten und Beamten sehen darin, einen unwürdigen Akt mit Daten unserer Kollegen umzugehen. Woher die Informationen genommen wurden, ist bislang offen. Ich persönlich empfinde es anmaßend, sich aufgrund von Informationen, die nur den betreffenden Mitarbeiter angehen, persönlich hervorzutun und zu produzieren. Wir prüfen weiterhin den Rechtsweg. Eine Entschuldigung halte ich für angemessen. Fernwärme in Wildau. In Wildau hat die WGW, also Wohnungsgenossenschaft, bekannterweise bereits ein erstes kleines Fernwärmenetz für ihre eigenen Bestände errichtet. Die Stadt prüft gerade sämtliche Rahmenbedingungen, inwiefern auch kommunale Gebäude davon partizipieren können. Dabei sind die Vorschriften die höheren Hürden als die rein technische Umsetzung und deren finanzieller Nutzen ebenso gegenüberzustellen. Darüber hinaus wurden Gespräche zu einem externen Fernwärmeanbieter geführt und Interesse dazu bekundet. Ziel ist, sich von der Gaswärme unabhängig zu machen. Offen ist, ob Fördermittel zur Finanzierung dessen möglich sind, wovon alle weiteren Entscheidungen abhängig sind. Im kommenden Jahr werden wir dazu insgesamt mehr Informationen haben. Der Landkreis startet den Umweltpreis für ökologisches Engagement. Der LDS verleiht zum Tag der Umwelt am 5. Juni 2023 den Umweltpreis. Der Umweltpreis soll das Umweltbewusstsein breiter Bevölkerungskreise fördern und dem Naturschutzgedanken größere Beachtung verschaffen. Zum 11. Mal lobt der Landkreis den Umweltpreis aus. Der Umweltpreis wird für besondere Leistungen oder wissenschaftliche Arbeiten, die in den Bereichen Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege, Abfallwirtschaft und Umweltbildung zu einer nachhaltigen Verbesserung der Umweltsituation im Landkreis beitragen bzw. beigetragen haben, verliehen. Um genau diese engagierten Menschen, Vereine, Schulen, Einrichtungen und Initiativen zu finden, bittet die Kreisverwaltung um Vorschläge. Weitere Informationen finden sich dazu auf den Webseiten des Landkreises und in den sozialen Medien. Zum Abschluss für diese Sitzung und für dieses Jahr wünsche ich allen Stadtverordneten, Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und allen Wildauerinnen und Wildauern schon jetzt eine angenehme und schöne Weihnachtszeit sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bitte bleiben Sie gesund.
Vielen Dank dafür, Herr Bürgermeister. Dann kommen wir jetzt zur Einwohnerfragestunde. Dazu möchte ich mitteilen, dass uns von Herrn Flieger ein Fragenkatalog zugesandt wurde für die heutige Stadtverordnetenversammlung. Dies betrifft unter anderem Fragen zur Grundschule, zur Kita Hasenwäldchen, zur Stadtentwicklung, Vergaberecht. In Absprache mit dem Bürgermeister und der Verwaltung werden diese Fragen schriftlich bis zum gewünschten Termin seitens der Verwaltung beantwortet. Das möchte ich Ihnen hier mitteilen. Gibt es sonst noch Fragen? Da hat sich jemand gemeldet? Denn bitte einfach. Haben Sie ein, hier vorne steht ein Mikro, wenn Sie so freundlich wären.
Ja, danke schön.
Und dann stellen Sie bitte Ihre Fragen.
Ja. Es handelt sich dabei sozusagen nicht direkt, also die Frage kommt zum Schluss. Es geht um die schon angefügten Vorlagen 185 und 186.
Dann bitte Ihre Fragen.
Was?
Dann bitte Ihre Fragen dazu.
Ja. Ich muss kurz nochmal ausholen. Ich bitte da um Nachsicht. Ich bin im letzten Jahr schon mal hier zur Stadtverordnetenversammlung gewesen. Und ich habe mich damals schon enttäuscht darüber geäußert, wie in dem Parlament hier untereinander und mit den Bürgern umgegangen wird. Diese arrogante Art und Weise, wie also Dinge rübergebracht werden, so nach dem Motto, nehmen Sie zur Kenntnis, so ist es, das hat mich schon so ein bisschen geärgert. Und ich bin zufrieden, dass uns die Abwahl von Frau Homuth gelungen ist, das muss ich hier ganz offen gestehen, und dass wir einen neuen Bürgermeister haben. Aber jetzt wird durch die Beschlussvorlagen 185 und 186 aus meiner Sicht der Kurs von Frau Homuth in unverhohlener Art und Weise fortgesetzt. Und die Argumentation, die Begründungen, die also in diesen Beschlussvorlagen angefügt wurden, sind nach meinem Verständnis so hanebüchen, dass also, wenn jetzt die Vorlage 185 zur Zustimmung kommt und da wird also angefügt, dass für die nächsten 20 Jahre hier keine großen Investitionen getätigt werden können, wenn also mehr Leute hier nach Wildau ziehen, dann frage ich mich, wie dann die Beschlussvorlage 186 zum Tragen kommen soll, wenn nämlich dieses Bauvorhaben gestoppt wird, wird ja wohl auf die Stadt Wildau mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eine Schadensersatzklage einprasseln und die muss ja auch irgendwie bedient werden. Und was natürlich damit ja auch noch zusammenhängt, ist ja, dass die dass das ganze Nordufer in seiner Kontaminierung liegen gelassen wird. Und keiner, der irgendwo ein Grundstück oder ein Gebäude hat, wird sein Grundstück und Gebäude bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag vergammeln lassen, bis es nicht mehr geht und dann wird es richtig teuer. Also ich hatte mich ein bisschen vorbereitet heute, ich habe es hier sehr kurz gefasst, um jetzt hier nicht unnötig die Zeit zu rauben, aber ich fand die Begründung für den Stopp dieses Bauvorhabens, dass da angefügt wird, dass also bei dieser Bürgerbefragung oder war eine Präsentation im August, wo das Bauprojekt vorgestellt wurde, da waren hauptsächlich Leute, die dagegen waren. Die wollten auch ihre Meinung da kundtun. Das ist ja auch in Ordnung. Dafür war es ja auch gedacht. Wir waren dafür, wir sind nicht aufgestanden, sind nicht ans Mikrofon gegangen und haben gesagt, wir wollen es gerne haben, sondern wir haben gedacht, das ist erstmal nur eine Vorstellung. Dass jetzt die Stadtverordnetenversammlung diese seitens der SPD, CDU und FDP auf den Plan ruft und sagt, also wir wollen das hier alles vom Tisch schieben, das finde ich eine Unverfrorenheit. Und die Leute, die dort bei dieser Versammlung ihre Abneigung, ihre Ablehnung des Projektes kundgetan haben, will ich ja gar nicht vom Tisch wischen. Aber es ist ein Bruchteil der Bevölkerung gewesen. Und deshalb ist meine Aufforderung an alle Abgeordneten und die Stadtverordnetenversammlung, dass dieses Bauprojekt öffentlich zur Diskussion gestellt wird, mit einer Abstimmung innerhalb der Bevölkerung, um zu sagen, okay, das und das machen wir. Es ist ja auch bei dieser Vorlage, die Sie da angefügt haben, da steht also für die 186, für den Stopp des Bauprojektes, ist ja hinten finanzielle Auswirkungen. Diese Seite, diese Spalte ist komplett offen. Da ist nicht aufgefügt, dass also wir die Sanierung des Geländes irgendwann machen müssen, dass da eventuell Schadensersatzforderungen kommen und. Und das sind auch Gelder, die auf die Stadtkasse zukommen, von denen wir hier noch nicht mal gesprochen haben. Und das hat mich schon wieder ziemlich erregt. Also ich bitte alle Abgeordneten, CDU, FDP, SPD, sich das nochmal sehr gut zu überlegen. Ich bewundere Herrn Nährlich, dass er die Zusammenarbeit mit diesen Kollegen hier schafft. Danke.
Gut. Vielen Dank. Die zwei Fragen, die ich davon eventuell ableiten könnte, was eine Mutmaßung ist, sind auch schon in dem Fragenkatalog von Herrn Flieger enthalten und werden dementsprechend dann auch schriftlich beantwortet. Da hinten gibt es noch eine weitere Wortmeldung. Nee, würden Sie bitte auch ans Mikro kommen? Macht's für alle einfacher. Vielen Dank.
Schönen guten Abend, mein Name ist Maximilian Sommerfeld. Vielen Dank erstmal. So, jetzt funktioniert's. Genau, vielen Dank erstmal für die schriftliche Beantwortung der Fragen. Ich denke aber, es wäre, oder hier nochmal meine Nachfrage, ob wir auf ein, zwei, drei vielleicht Fragen von dem Katalog vielleicht jetzt mündlich eingehen können. Ich denke, das wäre im Interesse von vielen Bürgern. Und deswegen würde ich vielleicht mal direkt angedockt an dem Sachverhalt von davor nochmal eine direkte Frage stellen. Und zwar auch bezüglich des Damen-Nordufers. Und zwar ist es richtig, dass wie am 7.11. im Ausschuss für die Stadtentwicklung und Wirtschaft durch den Vorsitzenden des Ausschusses, Herrn Wilde, geäußert, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme Spreewald ein Interesse an den Flächen des Damen-Nordufers angemeldet hat.
Herr Wilde, wollen Sie darauf antworten, bitte?
Das habe ich nicht geäußert. Ich habe gesagt, dass die Wirtschaftsförderungsgesellschaft gewiss Interesse an weiteren Flächen für die Umsetzung ihrer Ziele hat.
Okay, danke schön. Ich würde einfach mal weitermachen. Und zwar bezüglich der Grundschulerweiterung. Dort wäre eine Frage, die auch mit im Fragenkatalog enthalten ist. Sind bereits alle Möglichkeiten einer ressourcenschonenden Variante 2 bereits ausgeschöpft?
Wer möchte darauf antworten? Verwaltung? Herr Anders, bitte.
Ja, erstmal von meiner Seite einen wunderschönen guten Abend. Was wir gegenwärtig haben, ist ja die Variante 1, die heute nicht zur Beschlussfassung steht, sondern die Variante 2. Die Variante 2 sagt eigentlich nur Folgendes aus: 750 Schüler, 500 Hortkinder und dass wir Hort und Schule in Doppelnutzung haben möchten, ohne eine Quotelung, sondern die ist offen und dass wir eine Dreifeldsporthalle bauen. Mehr sagt die Beschlussvorlage nicht aus. ich nenne es jetzt mal auf dem 100-Meter-Lauf, sind wir hier bei 1-2 Meter angekommen, mehr noch nicht. Und wenn die Variante 2, der Bürgermeister hat es ja vorhin gesagt, das wäre ein Meilenstein, so sehe ich das auch, wenn die heute beschlossen werden sollte, dann geht die vertiefende Planung erst los. Unser Planungsbüro, Herr Dr. Jakob und Frau Schärper sind heute auch anwesend. Wie gesagt, dann geht die Planung erst los. Und dort werden wir natürlich alles Mögliche versuchen, um einmal das Thema der Doppelnutzung zu regeln, was natürlich dann auch Einfluss auf die Kosten hat. Da haben wir bereits in der nächsten Woche einen Termin mit dem MBJS. Und darüber hinaus wird natürlich auch alles Mögliche versucht, dort die Kosten zu deckeln, zu reduzieren. Aber nicht unbedingt, dass es zulasten der Qualität geht, sondern wir wollen beides, gute Qualität und geringe Kosten. Wie weit das denn möglich ist, müssen wir mal schauen. Aber nochmal, wie gesagt, wir sind ganz am Anfang und wir glauben schon, dass wir in der Variante 2 noch viel Potenzial haben, um Entscheidungen zu treffen und vor allem auch darauf zu reagieren, wie denn der gegenwärtige Umstand ist. Also ich sehe da schon Potenzial noch in Größenordnung.
Gut, vielen Dank.
Vielen Dank. Ich würde jetzt einfach mal weitermachen. Das ist ja, läuft ja ganz gut. Dankeschön. Und zwar bezüglich der Kita am Hasenwäldchen. Dort wurde ein Bauauftrag in Höhe von 5,14 Millionen Euro erteilt. Die Gesamtkosten laut Aussage des Geschäftsführers Herrn Schulze der Vivo beträgt rund 9,4 Millionen Euro. Wer hat für 4 Millionen Euro Aufträge ohne die Stadtverordnetenversammlung erteilt?
Ich. Möchte jemand dazu antworten, Herr Schulze? Zufällig, ansonsten wäre das in der schriftlichen Form denn wie angekündigt. Möchten Sie, Herr Schulze, oder ansonsten?
Ja, nur ganz kurz. Es gibt ja den Beschluss, dass die Vivo den Bau der Kita für 10 Millionen bauen sollte. Da gab es einen Stadtverordnetenbeschluss dafür. Und da gab es mehrere Ausschreibungen, die daran gekoppelt waren. Das erste war die Vergabe des Gebäudes. Ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz im Kopf. Ich habe nur ein Schreiben mitgehabt. Aber 5,4 Millionen Euro war die Ausschreibung, die europaweite Ausschreibung fürs Gebäude. Daran anschließend haben wir noch vergeben, eine Freiflächenanlage, die ausgeschrieben worden ist, beziehungsweise über die Vergabe erfolgt ist. Dann sind die Straßenanlagen vergeben worden. Es gab Nachträge. Da gibt es eine Auflistung und ich habe heute besprochen, dass ich die Sachen aufschlüssel und dann eine Übersicht mache und die wird dann auch als Anlage geben. Zumindest sind die 4 Millionen jetzt nicht irgendwo versickert oder sonst irgendwo, sondern im Prinzip gab es ein Volumen von diesen knapp, wo haben sie es irgendwo stehen, 9, irgendwas Millionen. Davon gehen die Fördermittel ab, die eingereicht worden sind, beziehungsweise auch die Anträge, die gestellt worden sind. Das sind knapp 2 Millionen, sodass wir irgendwo bei 7,4, 7,5 Millionen Euro Ausgaben liegen, was die Wildau-Bevölkerung letztendlich dafür gezahlt hat. Das vielleicht so als kurze Info dazu. Also sind jetzt keine 4 Millionen, wie da in dem Antrag steht oder in dem Schreiben steht, irgendwo versickert, sondern das ist alles ganz offiziell gelaufen und auch behandelt worden und auch abgeschlossen worden. Also wir haben auch keine Vergabefehler oder sonst irgendwas gemacht. Im Gegenteil, es ist eine europaweite Ausschreibung zum Gebäude erfolgt. Und die beiden anderen Leistungen, das war auch schon vereinbart damals, das ist die Straße und die Außenanlagen entsprechend mit Baufortschritt an entsprechende Subunternehmer dann vergeben werden sollen, die dann einfach ausgewählt worden sind über den Markt.
Vielen Dank dafür. Ja, Herr Bürgermeister, nehmen wir mal das Wort.
Ja, vielleicht auch noch als kleinen redaktionellen Hinweis. Hier steht ja die Frage, wer hat für 4 Millionen Aufträge ohne SVV erteilt? Also die Frage ist ja sachlich an sich nicht ganz richtig begründet, wie Herr Schulze gerade schon in Kurzform dargelegt hat, was wir auch nochmal schriftlich nachreichen werden. Ich würde da tatsächlich darum bitten, dass die Fragen eben auch sachlich bleiben. Ne? Also das ist nicht korrekt. Also könnte man jetzt mit dieser Frage auch deuten, da ist schon wieder irgendein krimineller Hintergrund und da sind wir weit von entfernt. Also die Verwaltung und auch die Vivo arbeitet ordentlich und das ist auch alles nachweisbar. Also wenn sich da Dinge irgendwie auftun sollten, dann wird natürlich darüber gesprochen, aber rein die Frage damit schon zu unterstellen, würde ich einfach darum bitten, dass wir da einfach auch mal auf der Sachebene bleiben. Danke.
Vielen Dank.
Okay, Dankeschön. Dann möchte ich abschließend nochmal danken, also aus Sicht von einem der ebenfalls als Fragesteller beteiligt war, für die Möglichkeit, der an den Ausschüssen hybrid teilzunehmen, und würde aber trotz dessen nochmal eine Frage beifügen, und zwar: Woran oder an wem konkret scheitert seit Jahren vor den Bürgern geforderte Live-Übertragung der Ausschüsse und der SVV in Bild und Ton, wie sie zum Teil auch in viel kleineren Nachbargemeinden stattfindet?
Herr Bürgermeister, bitte.
Ja, danke schön. Also am Ende ist die Datenschutznutzungsverordnung der Hintergrund, die uns hier in Wildau bislang dazu geführt hat, dass wir es eben so machen, wie wir es eben tun. Wir haben heute gerade mit dem Bereich Liegenschaften zusammengesessen, und auch auf meinen Wunsch hin werden wir jetzt nochmal prüfen, sind die sachlichen Zwänge allgemein von uns rechtlich zu betrachten? Wie wird es in den Nachbarkommunen gehandhabt? Welche Erfahrungen hat man damit gemacht? Und dann würden wir auch zu einer Entscheidung kommen. Haben wir jetzt in der Kürze der Zeit nicht hinbekommen, also mit meinem Eintreten. Aber auch ich habe ein Interesse daran. Also mein Wunsch ist Bürgerbeteiligung so offen und so viel wie möglich, aber ohne dass wir am Ende mit einem Fuß in einem Fettnäpfchen stehen, was dann nachher vielleicht auch noch teuer wird. Man muss dann letztendlich als Verwaltung und im öffentlichen Bereich auch alle Belange berücksichtigen. Und am Ende ist dann auch die SVV dazu mit zu befragen, die dann diese Entscheidungsvorlage, die erarbeitet wird, dann auch mit zustimmen muss. Das ist der Hintergrund, und so geht's jetzt erstmal weiter.
Okay, Dankeschön. Das ist ja erstmal ein gutes Signal. Dann bedanke ich mich vielmals und wünsche alle noch einen angenehmen Abend. Dankeschön.
Vielen Dank. Wenn es weiter bis auf Herrn Vulpius. Bitteschön, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Ich möchte dann die Möglichkeiten der Einwohnerfragestunde auch nutzen, für die Fraktion eine Frage zu formulieren. Ich kann es Ihnen leider nicht ersparen. Wir haben zwischen den zwei letzten Sitzungsläufen den Sitzungsplan vorgelegt bekommen oder erneut zugesendet bekommen für das Jahr 2023. Der ist komplett deckungsgleich mit dem Vorschlag, wie es damals hieß, den wir am 31.05. vorgelegt bekommen hatten. Und auf der Sitzung am 31.05. hatte ich bereits zu diesem Vorschlag geäußert, dass das dritte Jahr in Folge nicht satzungskonform ist, sondern erneut gegen unsere eigene Hauptsatzung verstößt.
Herr Hillebrand, wären Sie so freundlich, stört den Kollegen. Vielen Dank. Entschuldigung, Herr Vulpes.
Ja, vielen Dank für den Hinweis. Das hat auch tatsächlich gestört. Genau, also hatte am 31.05. bereits darauf hingewiesen, dass dieser Vorschlag erneut nicht satzungskonform ist. Es hieß in der Sitzung, dass dies erst ein erster Vorschlag sei und man noch vortrefflich darüber diskutieren könne, weil ja noch ein halbes Jahr Zeit sei, bis entsprechend das Jahr beginnt, für den dieser Kalender ja dann greifen sollte. Es war für mich schon unverständlich, warum wir am 31.05. überhaupt einen Vorschlag bekommen haben, der das dritte Jahr in Folge nicht satzungskonform ist, aber sei es drum. Ich nahm nun an, dass mit den Hinweisen jetzt ein neuer Vorschlag vorbereitet wird und uns entsprechend zur Diskussion vorgelegt wird oder sogar zum Beschluss oder wie auch immer, zum Befinden darüber. Das war nicht der Fall, sondern es erging dann eine Mail im September, warum quasi sich noch niemand geäußert hätte zu diesem Vorschlag. Ich habe erneut schriftlich diesmal darauf hingewiesen, dass der Vorschlag nicht satzungskonform ist, was leider zu keiner Änderung geführt hat, sondern lediglich dann zum Versenden des besagten gleichen Vorschlags. Und wie gesagt, also mich irritieren zwei Sachen daran. Nach wie vor, dass wir es nicht schaffen, unserer eigenen Satzung Genüge zu tun und entsprechend einen Kalender aufzulegen, der das berücksichtigt. Und mich irritiert tatsächlich nachhaltig an der Stelle, dass erneut so getan wird, als gäbe es hier Mitspracherecht, als gäbe es hier eine Art Beteiligungsmöglichkeit für Stadtverordnete. Und ich meine, es ist unser Sitzungskalender, also der Sitzungskalender der Stadtverordnetenversammlung. Und ich fände es gut, wenn Stadtverordnete über diesen Kalender irgendwie mitbestimmen könnten. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Also es wird suggeriert, es gäbe hier Beteiligung. Und final findet die nicht statt, sondern wie gesagt, wir haben jetzt das dritte Jahr in Folge diesen nicht satzungskonformen Sitzungskalender. Allerdings wieder mit dem Versprechen, und das wiederholt sich dann auch alle Jahre wieder, dass wir dann im nächsten Jahr einen Vorschlag oder fürs übernächste Jahr dann einen Vorschlag bekommen, der dann auf jeden Fall die Hauptsatzung berücksichtigt oder die Vorschriften, die dort enthalten sind. Ich bleibe nach wie vor verhalten optimistisch, dass wir dann im Jahre 24 entsprechend tagen werden, wobei uns das ja dann im Zweifel auch, also zumindest in der Zusammensetzung, ja nur noch partiell betrifft. Vielen Dank.
Gut, vielen Dank dafür. Bevor Herr Anders antwortet, Herr Pawlowski, jetzt ganz kurz Brötchentüte aufgerissen, damit Sie mir nicht vom Fleisch fallen, damit wir dann weitermachen können. Einfach aufreißen und dann geht es los, weil sonst störtet. Wir machen nämlich in einer halben Stunde erst eine Unterbrechung. Wunderbar, traumhaft. So, jetzt Herr Anders, bitteschön.
Gut, also der Sitzungsplan wird ja jedes Jahr von Frau Schwarze vom Sitzungsdienst nach bestem Gewissen und Wissen erstellt. Es ist natürlich immer schwierig, 5 Zyklen unterzubringen, unter Berücksichtigung von Brückentagen und vor allem von Ferienzeiten. Das Ziel war ja mal gewesen, dass wir keine in der Ferienzeit keine Ausschüsse, keine Stadtverordnetenversammlung durchführen werden. Und dass wir natürlich auch gerade in den Sommerferien auch die Sommerpause nutzen. Entsprechend ist es dort schon schwierig, wie gesagt, diese Zyklen unterzubringen. Darüber hinaus sagt die Hauptsatzung, dass der Hauptausschuss in der Regel 2 Wochen vorher, also in der Regel lässt immer Ausnahmen zu. Dass wir jetzt natürlich hier die Ausnahme zur Regel gemacht haben, ist dem geschuldet, dass wir dort keine andere Möglichkeit sehen, außer diese 5 Zyklen unter den Rahmenbedingungen, die ich gerade genannt habe, durchzuführen. Frau Schwarze hat meines Erachtens schon für 24 mal einen Entwurf erstellt, den werden wir auch rumschicken, dass denn rechtzeitig auch alle Stadtverordneten sich dazu äußern können. Also nochmal, der ist von uns einfach nicht gesetzt. Wir hatten nochmal die Möglichkeit gegeben gehabt, alle Fraktionen zu beteiligen. Von 3 Fraktionen kam keine Antwort. Wir sind davon ausgegangen, dass der Sitzungsplan von diesen 3 Fraktionen auch so angenommen wurde, ohne Probleme, weil in den Diskussionen auch mündlich gab es dazu keine Äußerung. Die einzigste Äußerung war von Herrn Wolpius und entsprechend haben wir jetzt hier keine, ich sag jetzt mal, Notwendigkeit gesehen, ihn jetzt nochmal komplett neu zu behandeln, weil ja die Mehrheit der Stadtverordneten damit doch einverstanden war. Also deswegen machen wir es nicht neben der Stadtverordnetenversammlung, sondern mit. Wir machen einen Vorschlag. Die Mehrheit der Stadtverordnetenversammlung hat den unseres Erachtens angenommen und entsprechend wollen wir natürlich versuchen, für 24 diese 2-Wochen-Regel auch wieder einzuhalten, was aber wirklich aufgrund des engen Terminkalenders wirklich teilweise sehr schwierig ist.
Gut, vielen Dank, Herr Anders, für die Erläuterung. Sollte es keine weiteren Fragen geben, dann ist Frau Rudolf jetzt dran. Bitte schön.
Ich stelle eine Frage, die ich schon mal gestellt habe. Warum ist diese Sitzung der Stadtverordnetenversammlung nicht hybrid? Das findet in allen anderen Umlandgemeinden statt, dass alle Sitzungen hybrid sind. Und ich kriege dann immer nur zur Antwort, wir tagen in Präsenz. Kann ich nicht nachvollziehen, deswegen stelle ich die Frage nochmal, warum ist diese Sitzung heute Abend nicht hybrid? Und ich habe vor circa 3 Monaten zusammen mit Herrn Wolpius, sogar mit Herrn Nerlich, Akteneinsicht gebeten. Es ging um die Rechtsanwaltskosten von Stadt und Vivo. Und würde gern wissen, wann ich damit eine Antwort rechnen kann.
Dann würde ich die zweite Frage mal als erste beantworten lassen wollen. Bitte, Herr Bürgermeister.
Die Antwort wird erfolgen in Kürze, ist aus Zeitgründen einfach verpasst worden. Ja.
Und die erste Antwort? Die erste Antwort ist, dass die Stadtverordnetentagung grundsätzlich, Stadtverordnetenversammlung grundsätzlich in Präsenz tagt. Und in Präsenz es auch zu einer lebhaften Debatte kommen kann und soll und muss, die in Hybrid schwer umsetzbar ist. Und wir leben von einer Debatte hier, von einem Austausch. Von daher tagen wir in Präsenz. Herr Hildebrand, bitte.
Zu Ihrer Argumentation, Herr Richter. Dieses Problem haben ja die anderen Städte auch. Warum bitte machen die das in Hybrid? Und ich nehme auch in den letzten Monaten, also eigentlich seit Corona, an durchaus turbulenten Sitzungen auf allen möglichen Ebenen und Gremien teil. Und ich kann Ihnen versichern, auch eine Diskussion auf diese Art und Weise ist möglich. Warum soll das in Wilder nicht möglich sein, was in anderen Kommunen möglich ist?
Scheiner, bitte.
Herr Hellebrand, Sie haben ja auch die Diskussion bei der Neufassung beziehungsweise Überarbeitung der Kommunalverfassung des Landes mitverfolgt. Wir wissen, um welchen Paragraphen es geht. Da ist ein Zusatz aufgrund der Situation, Sondersituation Corona damals eingefügt worden. Meines Wissens nach hat zum Beispiel die Gemeinde Zeuthen dafür die Notlage, die Corona-Notlage beschlossen. Die Corona-Notlage beschlossen und genau darauf basiert dann das, was in der Kommunalverfassung steht. Ich sehe zurzeit keine Notlage bezüglich Corona und daher gilt das, was in der Kommunalverfassung weiterhin gültig ist. Da müssen wir die Kommunalverfassung ändern. Da steht nichts drin von Hybrid. Und jetzt eine persönliche Einschätzung von mir. Präsenz, der Vorsitzende hat das ja schon richtig meiner Meinung nach gesagt. Präsenz heißt, dass für denjenigen, der gewählt worden ist, er im Zweifelsfalle dann auch hier zumindest bei den beschließenden Terminen anwesend sein muss. Und da finde ich schon auch gegenüber den Wählerinnen und Wählern gerechtfertigt zu sagen, dass ich hier sitze und nicht irgendwo hinterm Bildschirm klemme und dann hier dran teilnehme. Ich sitze hier. Und insofern, denke ich mal, sollte man das auch genauso machen, wie der Gesetzgeber das im Land Brandenburg vorsieht.
Gut, vielen Dank. Dann hat der Hellebrand noch eine Frage.
Bitte. Anmerkung zu Herrn Scheiner. Ihnen dürfte nicht entgangen sein, dass die Corona-Zahlen wieder nach oben gehen. Und ich halte das eher für eine formale Argumentation, weil Menschen, die das dann haben, können an dieser Sitzung nicht teilnehmen. Und insofern denke ich mir, dass die Gemeinden, die das momentan noch praktizieren, einfach einen pragmatischen Umgang mit dieser Situation pflegen. Und das ist anscheinend hier nicht gewollt. Ich würde das sehr begrüßen, wenn wir das tun würden.
Gut, vielen Dank für die Anmerkung. Da ist noch eine Frage. Bitte einmal ans Mikro. Nee, 1842.
Schönen guten Abend. Meine Frage, die vielleicht hier ein bisschen aus dem Raster fällt. Es geht um ein Problem, was eigentlich hier auch schon seit Jahren in der Stadt schwelt und die Sportvereine betrifft. Es geht vor allem aktuell um die Containerlösung am Kunstrasenplatz für die SG Phoenix und auch in zweiter Linie um das Thema Sozialgebäude, was wir seit 10 Jahren hier in dieser Stadt haben, was bis heute nicht wirklich vorangekommen ist. Das betrifft nicht nur die SG Phoenix im Fußball, sondern auch den HSV Handball, weil es ja Ideen gab, in das Sozialgebäude auch eine Geschäftsstelle mit einziehen zu lassen. Dementsprechend die Frage, wie ist der Stand der Dinge? Es gibt ja aktuell noch bis 2024 die Möglichkeit, über den goldenen Plan, über den Landessportbund und über das Ministerium Fördergelder zu beantragen, dass ebenfalls wie beim Kunstrasenplatz der Eigenanteil relativ gering ausfällt. Wie ist da der Stand der Dinge, die Bestrebungen und wann kann denn mit der Containerlösung, die Container stehen ja seit dem Sommer schon bereit bei der SG Phoenix, am Kunstrasenplatz gerechnet werden, da es ja sehr dringend ist, nicht nur die Umkleidemöglichkeiten, sondern einfach das Material vielleicht am Platz unterzubringen. Vielen Dank.
Vielen Dank für diese Frage. Ich übergebe an Herrn Kolb, bitte.
Ja, einen schönen guten Abend erstmal auch meinerseits. Ich würde kurz zur Thematik Container versuchen, die Antwort zu formulieren, dahingehend, dass dort natürlich eine gehörige Portion auch Hausaufgaben zu erledigen waren, die seitens der Stadt so weit abgearbeitet sind, dass wir eigentlich jetzt jeden Tag mit der Betriebserlaubnis dafür rechnen. Wir sind ja aber nicht allein, sondern es geht natürlich auch über die Genehmigungsbehörde im Landkreis und dort sind wir dran, dass wir da wirklich jetzt das endgültige Go bekommen. Also es ist wirklich jetzt greifbar. Zur Thematik, was das Sozialgebäude angeht, wird Herr Anders sicher auch nochmal Ausführungen machen. Was ich hier aus Sicht der Bauverwaltung und der Bemühungen, um dort entsprechende Gelder zu akquirieren, sagen kann, es war inzwischen der 4. Versuch, dort Fuß zu fassen und entsprechende Unterstützung zu gewinnen. Es ist heute erneut eine Absage eingegangen vom Fördermittelgeber. Wir bleiben aber auch da dran, um entsprechende Unterstützung bekommen zu können.
Ja, nochmal ganz kurz zu den Containern. Kann hier nur würde ich aus dem ganzen Herzen bestätigen, dass uns das natürlich auch nicht gefällt, dass die Container immer noch nicht stehen. Aber so wie es in Deutschland nun ist, hier gibt es eine Rechts- und Gesetzeslage und die Container, vor allem wenn sie noch öffentlich genutzt werden, sind die Bedingungen teilweise auch noch höher. Und dafür braucht man eine Baugenehmigung. Man muss nachweisen, was die Container statisch alles, ich sage jetzt mal, aushalten und. Das alles zusammenzutragen von Containern, die wir einfach mal so schnell vom Flughafen abgekauft haben, ist im Nachgang natürlich dann immer ein bisschen schwierig. Herr Kolbs hat es gesagt, wir haben das jetzt alles zusammengetragen, aber jetzt warten wir halt auf der Bauaufsicht. Und wer selber mal einen Bauantrag bei der Bauaufsicht gestellt hat, der weiß, über welche Zeiten wir reden. Da werden wir als Kommune auch nicht sonderbehandelt, auch wenn wir da jede zweite Woche anrufen, so ist das nun mal. Aber ich kann ja auch nur versprechen, sobald wir das von der Bauaufsicht haben, dass wir natürlich dann auch versuchen loszulegen, gemeinsam auch mit Partnern, um das Problem dann auch zu lösen und die Container endlich umzusetzen. Was das Sozialgebäude angeht, ja, da haben Sie recht, das ist schon ein Thema 2010 gewesen, also auch schon vor meiner Zeit. Da war es zumindest schon mal, ich glaube, Herr Stöpper wird es auch bestätigen können, die Grundplatte geplant. Wir wissen aber auch, was alles 2010 und 11 passiert ist, die Weltwirtschaftskrise. Die Stadt Wildau stand damals kurz vor der, also hatte keine Liquidität, um das mal so zu sagen. Entsprechend wurden damals 10, 11 und 12 viele Investitionen zurückgestellt und danach natürlich nur die abgearbeitet, die für die Infrastruktur enorm wichtig waren. Das waren hauptsächlich unsere drei großen Straßen. Seit 2019, 2020 sind wir jetzt auch in engen Austausch mit Phoenix und mit HSV, das Funktionsgebäude zu ertüchtigen. Wir hatten im Vorfeld eigentlich die Variante geprüft und soweit dann auch bestätigt bekommen von der Bauaufsicht einen Neubau. Dafür, wie Herr Kolb gesagt hat, haben wir, glaube ich, drei Anträge gestellt über alle Förderprogramme, die es gibt, haben immer eine Ablehnung bekommen. Man muss dazu sagen, weiß ich gar nicht, 400 Millionen Euro für ganz Bundesrepublik, hört sich erstmal viel an. Aber wenn dann die Programme 700-fach überzeichnet sind, dann kann man sich vorstellen, dass die Stadt Wildau da wie im nächsten Jahr im Lotto Glück haben muss, um das Geld zu bekommen. Dann hatten wir 2021 erst schon im Haushalt drinnen. Jeder weiß, dass wir dort den Kredit nicht bekommen haben. Aus diversen Gründen entsprechend mussten dort natürlich dann auch die Maßnahmen, die nicht elementar oberste Priorität haben, gestrichen werden. Und dazu gehört auch das Otto-Franke-Stadion. Tat uns auch enorm leid. Und am Ende des Tages reden wir hier, ob das ein Neubau ist oder die Sanierung des Altbestandes, so mindestens von 3 Millionen Euro. Die sind jetzt auch nach wie vor auch angemeldet über das Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren. Und dort hoffen wir, dass wir dort die Zweidrittelförderung auch bekommen. Dort bekommen wir aber nur die Förderung für die Sanierung und nicht für den Neubau, weil dieses Förderprogramm grundsätzlich nur fördert Bestandsgebäude und nicht Abriss von alten Gebäuden und Neubau. Also grundsätzlich finden wir es auch nicht schlecht. Das Gebäude hat ja auch eine gewisse Historie und wir sind jetzt dabei, wie gesagt, das in diesem Maßnahmeplan beim Land unterzubringen, die Bestätigung zu bekommen. Und dann hoffen wir mal, dass wir mit der Förderung, na, nächstes Jahr wird es noch nicht werden, weil wir diese Maßnahme noch nicht bestätigt bekommen haben. Wir haben aber eine Machbarkeitsstudie beauftragt, die ist durch, die liegt auch dem Fördermittelgeber vor. Und der Fördermittelgeber hat damals gesagt, wenn die Machbarkeitsstudie positiv ist, dann werden die das auch positiv befürworten. Mündliche Aussage, was das dann immer schriftlich bedeutet, sei mal dahingestellt. Aber wir setzen auf diese Förderung, weil gegenwärtig auch im Hinblick auf die zukünftigen Investitionen, insbesondere Grundschule, muss ich hier aus der Kamera sprechen, wird schwierig bis unmöglich sein, das Funktionsgebäude in dieser Größenordnung zu ertüchtigen ohne Fördermittel. Wenn es klappt, sieht's gut aus, dann haben wir einen Startschuss und darauf setzen wir und machen wir ganz vorsichtig mit Herrn Kolb, sind wir auch guter Dinge, dass wir da möglicherweise diese Zweidrittelförderung bekommen. Da kann ich Rüdig jetzt hier noch um Geduld bitten. Mehr kann ich jetzt erstmal dazu leider nicht sagen.
Vielen Dank, Herr Anders. Herr Karwinkel, bitte.
Ah, hört man? Ja, perfekt. Also erstmal schönen guten Abend, liebe Gäste und liebe Stadtverordnete. Meine Frage bezieht sich eher auf ein Problem, was ich in mancherlei Hinsicht hier sehe. Und zwar bezieht sich das auch auf den Weihnachtsmarkt, der jetzt in Wildau stattfindet. Das ist alles so, persönlich finde ich auch, oder wir als auch Jugendbeirat, uns etwas bisschen zu kurzfristig gewesen, die Entscheidung und die Vergabe. Das SKW Radio ist zum Glück noch organisiert und da sind wir auch sehr, sehr froh drüber, dass das auch alles so klappt. Aber mir spürt schon seit langem, als auch dem Jugendbeirat, ein kleiner Gedanke im Kopf. Und zwar, ob dann das Interesse, sei es von den Stadtverordneten, als auch von den großen Institutionen wie WGW, Vivo, dann auch noch Teile der Verwaltung durch den Jugendbeirat, den Seniorenbeirat und auch der Stadt, ob dann Interesse besteht, mal gemeinsam, ich rede jetzt von keinem Veranstaltungsausschuss und auch von keiner Sitzung, aber dass man sich vielleicht auch aus jeder Fraktion mal jemanden sich zusammentut, als auch mit der Stadt, der Vivo, der WGW, den anderen Institutionen hier in der Region, dass man mal wirklich alle immer an einem Tisch sitzt, auch in der ersten Kalenderwoche des Jahres, um mal wirklich hier auch Veranstaltungen Sachen zu planen, damit beispielsweise keine Doppelbelegungen wie Ostern passiert und dass auch wirklich die Veranstaltungen bestmöglich für die Wilderer und Bürgerinnen und Bürger genutzt werden können, weil am Ende veranstalten wir diese Sachen nicht, um uns irgendwie Prestige zu verschaffen, sondern um den Wilderer Bürgerinnen und Bürgern hier etwas Kultur zu bieten. Und sei es durch das Osterfeuer, die Weihnachtsbaumwunschaktion von uns jetzt am 3.12., die jetzt auch stattfindet und auch vieles, vieles mehr. Dass am Ende auch dieser Ablauf auch besser klappt, damit man sich auch untereinander besser absprechen, organisieren kann, dass man auch sich gegenseitig helfen kann, notfalls, weil es gibt ja auch immer irgendwelche Möglichkeiten, sich gegenseitig mal zu helfen, weil am Ende machen wir es ja für die Bürger. Und da wäre meine Frage an Sie, ob Sie denn Interesse haben und wie dann da die Meinungen zu sind. Dankeschön.
Vielen Dank. Herr Bürgermeister, bitte.
Ja, also die Intention ist eine gute und zeugt ja auch für Engagement und herzlichen Dank erstmal vorab dafür. Vielleicht als Information von der Öffentlichkeitsarbeit genau auch zu diesen Dingen, zu Veranstaltungen, die hier in der Stadt finden, sei es durch die Stadt selbst oder durch Einrichtungen der Stadt oder durch Unternehmen. So wie wir das erfahren, stellen wir das in einem Veranstaltungskalender zusammen. Wir haben Frau Lützelberger, die da sehr aktiv ist. Auch Frau Rössel weiß darüber Bescheid. Wir sind da im Team der Öffentlichkeitsarbeit. Jede Woche sitzen wir zusammen und schauen die Dinge, die neu reingekommen sind, die wert sind, veröffentlicht zu werden. Da sind ja auch Dinge aus dem Kinder- und Jugendbeirat jetzt gerade wieder gewesen. Einfach den Kontakt suchen. Also da ist meines Erachtens die beste Schnittstelle. Darüber hinaus steht es euch, dir frei, natürlich auch ein Gremium zu finden, um sich auch generell nochmal abzustimmen. Dagegen spricht überhaupt nichts. Aber wir unterstützen für den Stadtboten, für die sozialen Medien mittels eines Veranstaltungskalenders nach bestem Wissen und Gewissen, so wie wir es zugetragen bekommen, diese Dinge, so dass da jeder darüber Bescheid weiß.
Herr Karwinkel, noch eine Frage?
Ja, also eine kleine Anmerkung dazu. Also die Idee, also das war mir schon bekannt. Ich habe auch mit Frau Lützelberger jeden Tag Kontakt, auch zwecks im Jugendbeirat und auch Planung der Organisation. Ich finde, sie macht es auch an der Stelle super. Also ein Lob auch an des Jugendbeirats an dieser Stelle. Ich finde nur, man hat es ja auch gesehen, dass dieses Reinstellen in dieses Netzwerk, was mir auch bekannt ist und ich schaue da öfter rein, aber nicht bestmöglich genutzt ist. Sonst würden ja auch so eine Parallelveranstaltung ja teilweise gar nicht zustande kommen. Und ich finde, wenn man das auch wirklich so in Persona macht und auch wirklich jemand von der Verwaltung dabei ist und von jeder Fraktion, dass das einfach besser klappt. Und wenn man sich da wirklich auch in der ersten oder zweiten oder dritten Januarwoche mal wirklich mal für 2-3 Stunden Zeit nimmt und das dann wirklich dann nochmal zu gewissen Veranstaltungen sich zusammenfindet, auch die einzelnen veranstaltenden Gruppen, muss ja nicht immer das große Gremium sein, um Himmels Willen. Wir haben alle Termine und sind auch zeitlich eingebunden. Aber wenn man das in diesem Gremium so zusammentragen könnte und sagt, an dem Tag habe ich meins, an dem Tag habt ihr vielleicht euers, dass man sich da wirklich dann sagt, okay, vielleicht können wir irgendwie unterstützend helfen. Und ich finde, dieses Netzwerk an sich ist schon eine gute Hilfestellung, weil man einen guten Überblick hat. Aber ich glaube dann dieses Persönliche, was wir auch hier in Wildau, glaube ich, gut gebrauchen können, damit wir uns alle gerne haben, um das mal subtil auszudrücken. Ich glaube, dadurch ist es mit diesem Medium, glaube ich, besser gegeben. Aber es ist nur auch nur meine persönliche Ansicht an dieser Stelle.
Vielen Dank dafür. Herr Vulpius.
Ja, ich möchte unbedingt Herrn Karwinkel beipflichten an der Stelle und fände es, Herr Bürgermeister, tatsächlich eine gute Idee, wenn Verwaltung hier einladen würde. Also ich sehe da jetzt nicht unbedingt den Kinder- und Jugendbeirat in der Pflicht, entsprechend einzuladen. Und ich bin absolut bei dem, was Herr Karwinkel ausgeführt hat. Es gelingt uns tatsächlich nicht, die Feste innerorts so zu takten, dass die halt nicht auf den gleichen Tag fallen. Also wir haben einen Umwelttag und am gleichen Tag einen großen Familienflohmarkt im eigenen Hort. Wir haben jetzt unseren Weihnachtsbasar und am gleichen Tag singt die Grundschule in der Kirche und der HSV macht eine große Weihnachtsfeier für alle Jugendmannschaften tagsüber. Also das sind, glaube ich, so Termindoppelungen, die muss es nicht geben. Kindertag sicherlich auch ein begehrtes Datum für alle, aber die eigene Schwimmhalle nimmt quasi dann die Klientel von der Hort Kindertagsfeier. Und ich glaube, das meinte Herr Karwinke, wenn er sagt, alle mal an einen Tisch, die es interessiert, die da Bock drauf haben, sich darüber auszutauschen und dann gucken, was der Kalender hergibt, damit innerorts zumindest die Doppelungen nicht mehr passieren im besten Fall. Und im Regionalausschuss in dieser Sitzungsrunde konnten wir auch die Bitte an die Verwaltungen formulieren, dass auch mal über die Ortsgrenzen hinweg entsprechend geschaut wird, weil auch dort ist es tatsächlich so, dass es viele Wochenenden im Jahr gibt, wo in keiner der Kommunen Zeutenreichweide, Wildorf, Schulzendorf ein Fest stattfindet. Aber wenn denn eins ist, dann ist es halt auch gerne zeitgleich in 2 bis 3 Kommunen. Also unser Stadtfest zum Beispiel mit einem großen Erntedankfest zeitgleich in Eichwalde. Auch da glauben wir, dass es möglich sein könnte, zumindest einige dieser Doppelungen zu vermeiden. Vielen Dank.
Herr Bürgermeister.
Ich nehme die Anregung mal gerne so mit und wir überlegen uns was dazu und ich denke, wir werden da auch eine gute Lösung hinbekommen.
Gut. Vielen Dank. Damit schließe ich die heutige Einwohnerfragestunde. Und wir kommen zu der Behandlung von Beschlussvorlagen. Aufgrund der üppigen Tagesordnung begrenze ich die Redezeit auf 3 Minuten für die Redner, die denn dazu was sagen möchten. Und kommen nun zur Beschlussvorlage S196/2022, Entscheidung über das zukünftige Logo der Stadt Wildau.
Herr Hillebrand. Ich finde es ja gut, darauf zu achten, dass man nicht so lange redet. Aber woher nehmen Sie die Entscheidung, dass jeder nur 3 Minuten reden darf? Ist das jetzt Ihre persönliche Empfehlung, Entscheidung oder wie meinen Sie das?
Das ist eine persönliche Empfehlung, um den Sitzungsablauf strukturiert und doch in Gänze zu heute zu erfüllen, Herr Hillebrand. Ich freue mich, dass ich Ihre Frage beantworten konnte und Sie damit zufrieden sind. Ich übergebe jetzt das Wort an Herrn Angelmar, bitteschön. Hier muss mir bloß mal einer mit der Technik helfen. Müssen Sie was zeigen, ja, wa?
Präsentation einfach öffnen, die Datei.
Das macht jemand, das da habe ich macht keine Ahnung. Olbers.
Ja, vielen Dank, schönen guten Abend. Markus Angelmar mein Name. Die meisten dürften mich mittlerweile schon mal irgendwie gesehen haben. In einem kleinen Gremium arbeiten wir derzeit am visuellen Auftritt der Stadt Wildau. Ziel ist es am Ende die Überarbeitung der Webseite. Jetzt im ersten Schritt geht es um das Logo. Das sind die 3 Favoriten, die wir die letzten Wochen und Monate erarbeitet haben. Und da soll es jetzt zur Abstimmung gehen, welches der Favorit sein soll. Wichtig zu sagen ist, dass keines der 3 Versionen die absolute finale Version ist. Da kann auch ein bisschen dran weitergearbeitet werden. Da wird auch noch ein bisschen dran weitergearbeitet. Aber es soll jetzt einfach darum gehen, eine Richtung zu finden. Ja.
Gut, also wie wir gehört haben, 3 Logos steht zur Auswahl. Feinheiten werden auch gemacht. Steht bloß ums Grundgerüst. Herr Vulpius, Frau Ziervogel, bitteschön.
Ja, vielen Dank. Die 3 Logos sind ja in der vorhergehenden Sitzungsrunde bereits vorgestellt worden. Ich glaube, wir haben sie im Hauptausschuss in der Stadtverordnetenversammlung gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Zumindest in einem der beiden Gremien ist es schon mal zur Vorstellung gekommen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass im Zuge dieser Vorstellung auch gesagt wurde, dass die Stadtverwaltung überlegt, ein Bürgerbeteiligungsverfahren anzustreben. Und das ist ja auf jeden Fall auf sehr offene Ohren bei den Stadtverordneten gestoßen, weil auch da möchte ich mich zumindest erinnern, man es ähnlich sah, dass ein so doch, ja, großer Beschluss, wie ich finde, durchaus eines Beteiligungsverfahrens oder ein solches verdient an der Stelle. Und wir waren einigermaßen überrascht, dass es jetzt plötzlich als Beschlussvorlage in der Stadtverordnetenversammlung einfach so auftaucht, unkommentiert. Die Bitte, hier doch nochmal ernsthaft zu überlegen, ob wir das heute hier einfach so entscheiden wollen oder nicht doch nochmal unsere Bürgerinnen fragen wollen, weil das ist ja das, wo im besten Fall viele unserer Bürgerinnen auch gut mit leben können. Vielen Dank.
Gut, die Frage gebe ich dann mal an die Verwaltung weiter. weil der eine Verwaltungsvorlage ist. Wer möchte? Frau Rüssel, bitte.
Ja, hallo von meiner Seite auch. Also wir hatten das besprochen. Ist natürlich, wenn wir die Bürger fragen wollen, dann ist natürlich die Sache, dann müssen wir es auch so machen, dass wir es dann umsetzen. Also wenn dann hier was anderes entschieden wird, als was die Bürger entscheiden, dann wird es schwierig. So als Anmerkung von meiner Seite.
Okay. Nee, jetzt ist erstmal Frau Ziervogel, Herr Hillebrand und dann Herr Scheiner. Wir müssen schon die Reihenfolge ein bisschen einhalten. Bitte schön.
Ich sehe heute diese drei Logi zum ersten Mal. Ich war nicht im Umweltausschuss oder Kommunale Ordnung. Ich habe es noch nicht mitbekommen und finde sie alle sehr schön, aber teile natürlich das, was Herr Wolpius gerade sagte, nämlich die Bürger daran zu beteiligen und wollte mich eigentlich dazu melden, weil ich Bescheid geben wollte, dass in der Reihenfolge, so wie es jetzt an der Wand angeschlagen ist, die stimmt nicht überein mit der in der Beschlussvorlage, nur dass die Entscheidungen dann nicht falsch laufen. Aber ich wäre auch dafür, dass man es nochmal zurückzieht von der Stadtseite, von Ihrer Seite, Herr Bürgermeister, und das in die Bürgerbeteiligung gibt. Finde ich gut.
Wenn Sie nicht sagen wollen, Herr Hillebrand, Sie haben ja immer das Wort. Bitte schön.
Also ich stimme dem auch zu, dass die Bürger einbezogen werden. Wir haben ja jetzt hier drei Logos mit einer stilisierten Dame, der Verbindung zwischen Industrie und Landwirtschaft und dem Gebäude des ehemaligen Schwermaschinenkombinats, wobei ich für Letzteres wäre, aber das ist jetzt einfach subjektiv. Da ist aber noch was auf dem Logo, nämlich ein Spruch, natürlich gut leben. Den finde ich absolut inhaltslos. Also das ist ein Werbespruch, den haben wir auch nirgendwo bisher abgestimmt. Also der, was heißt das, natürlich gut leben? Da gibt es die Dame und also das möchte ich nur darauf hinweisen. Es ist nicht nur ein Icon, sondern auch ein Spruch, der das Lebensgefühl in Wilder ausdrücken soll. Das erinnere mich nochmal an den Namenswettbewerb. Kann sich da jemand noch daran erinnern? Der irgendwie ganz verschwunden ist auf einmal. Also kann man vielleicht nochmal drüber nachdenken. Also ich finde den irgendwie seicht.
Gut, vielen Dank. Herr Scheiner, bitteschön.
Ja, ich bin auch dafür, dass wir die Bürger beteiligen. Die Frage ist, wie man das am besten organisiert. Ich meine, man kann natürlich von Tür zu Tür gehen. Da haben einige Erfahrung, wie man das zu machen hat. Oder man setzt es ins Netz. Oder man fragt über die Facebook-Seite. Wir können auch Zettel an die Eltern in der Kita. Also da muss die Verwaltung dann in irgendeiner Art und Weise sich einfallen lassen. Zu den Logos als solches, alle drei haben was. Zu der Kritik oder zu der Anmerkung mit dem Spruch, ich habe das bis jetzt eigentlich diese Diskussion immer so verstanden, dass wir uns mal daran wagen, alte Zöpfe, die wir jetzt hier 22 Jahre hatten, vielleicht mal neu zu denken. Und das auch alles so ein bisschen anzupassen. Und so verstehe ich auch die Vorschläge von Herrn Angelmar. Insofern, also ich kann mit dem Spruch wunderbar leben. Ich finde den ganz toll. Mainstream.
Gut, vielen Dank, Herr Scheiner. Also die... Bitteschön.
Ja, also da sich jetzt alle Fraktionsvorsitzenden quasi geäußert haben und auch noch so einstimmig, würde ich mal sagen, ziehen wir die Unterlage zurück und wir werden die Bürgerbeteiligung selbstverständlich herstellen.
Vielen Dank dafür. Danke auch, Herr Angelmar. Und ja, dann ist die Beschlussvorlage zurückgezogen. Dann rufen wir jetzt die Beschlussvorlage S179/2022, Berufung weiterer Mitglieder in den Seniorenbeirat der Stadt Wildau auf. Das machen wir jetzt. Die Berufung können wir doch noch machen, Herr Hillebrand. Oder müssen Sie so dringend? Oh, ich habe das Mikro noch an. Gut. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, Frau Karin Schulz und Frau Waltraud Mann werden als weitere Mitglieder in den Seniorenbeirat der Stadt Wildau für die Wahlperiode 2019 bis 2024 berufen. Sind denn die beiden Damen anwesend zufällig? Denn wären Sie so freundlich, vielleicht sich einmal zeigen, kurz vorstellen, damit wir wissen, wen wir denn da berufen dürfen. Möchten Sie ans Mikro kommen? Sie dürfen. Ja, stimmt, allerdings muss ich Ihnen recht geben.
Mein Name ist Waltraud Mann, verheiratet, 2 erwachsene Kinder, 5 erwachsene Enkelkinder. Und ich habe bis 2003 als Grundschullehrerin in Berlin-Lichtenberg gearbeitet. Ab von 2004 bis 2020 im Seniorenbeirat in Schulzendorf, was mein Heimatort eigentlich ist. Und von 2006 bis 2018, mein Umzug nach Wildau 2018, war ich Vertreter der Gemeindevertreter, erst als sachkundiger Einwohner, später als gewähltes Mitglied. Und ja, seit 2018 sind wir aus Altersgründen hier nach Wildau gezogen, da ja Schulzendorf nicht geschafft hat, für alte Leute was zu schaffen. Und ja, ich habe mich dann mal in diesen öffentlichen Veranstaltungen des Seniorenbeirates ab und an eingeklinkt und mal geguckt. Ich bin seit 3 Jahren im Vorstand der VS Wildau Gruppe 1 und habe mir auf die Fahne geschrieben, die Verbindung zwischen der Volkssolidarität Gruppe 1 und 2 und auch so mit der Stadtverwaltung und dem Seniorenbeirat ja ein bisschen anzukurbeln. Und naja, bisher war ich da noch sehr erfolglos, muss ich mal sagen, so dass ich schon dabei war, eigentlich zu sagen, ich mache nicht weiter. Aber hatte man mehr oder weniger auf Nachfrage angeboten, im Seniorenbeirat mitzuarbeiten. Dann wollen wir doch mal sehen, was ich da vielleicht noch bewerkstelligen kann.
Vielen, vielen Dank dafür und auch, dass Sie neuen Mut gefasst haben, doch weiterzumachen. Und Erfahrungen sind ja mehr als genug da, wie wir alle hören konnten. Vielen Dank dafür. Die Frau Karin Schulz ist nicht anwesend. Nein? Gut, ich denke, dann sollten wir dennoch über beide Kandidaten befinden. Oder gibt es da irgendwelche anderen Äußerungen? Ich denke, das scheint nicht der Fall zu sein. Wer dieser Vorlage so zustimmt, S179-2022, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank dafür. Und dann unterbreche ich die Sitzung für eine Lüftungspause. Wir sehen uns um 19.42 Uhr wieder. Ich würde denn darum bitten, wieder, dass alle ihre Plätze einnehmen. Wunderbar, vielen Dank. Dann machen wir weiter mit der Behandlung der Beschlussvorlagen. Ich rufe auf die S146-2022, 5. Änderung der Satzung über die Versorgung mit Mittagessen und sonstiger Verpflegung in den Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Wildau. Diese wurden behandelt in verschiedenen Ausschüssen. Und empfohlen, gibt es dazu noch Redebedarf? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wer dieser Beschlussvorlage so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Wo ist mein Kärtchen? Das ist einstimmig. Vielen Dank dafür. Dann rufe ich auf die Beschlussvorlage F163-2022, städtische Maßnahmen und Hilfsangebote zur sozialen Abfederung der drastischen Erhöhung der Energie- und Heizkosten. Gibt es dazu Redebedarf, Herr Hillebrand?
Ich habe Ihnen ja heute noch einmal die geänderte Beschlussvorlage zugestimmt. Also die Beschlussvorlage ist geändert worden. wie im Hauptausschuss angekündigt, und ist jetzt eine Beschlussvorlage nicht nur der Fraktion Die Linke, sondern auch der Fraktion Bürger für Wildau, die Grünen. Das hatte den Grund, weil in den Ausschusssitzungen, wo die Abstimmung teilweise knapp war, wurde eigentlich immer gesagt, die Intention dieses Antrages ist gut, den Bürgerinnen und Bürgern zu helfen, die durch die enormen Energiekosten, die Erhöhung der Energie- und Heizungskosten in Not geraten sind. Und vieles würden wir teilen, aber es gibt das Problem, es gibt zwei Probleme. Die Verwaltung ist arbeitsmäßig nicht in der Lage, das zu leisten. Und zweitens, wir haben nicht das Geld, um einen Energiehärtefallfonds aufzulegen. Wir wissen auch nicht, wie wir das genau machen sollen. Und Herr Scheiner hat noch mal gesagt, dass vielleicht in einem gemeinsamen Beschluss noch mal deutlich wird, wir alle sind uns der Problematik bewusst. Deswegen haben wir diese Veränderungen vorgeschlagen und auch den Fraktionsvorsitzenden am Freitag vergangener Woche zugeschickt. Ich nehme mal an, weil SPD und CDU, FDP nicht geantwortet haben, dass sie mit der Änderung nicht einverstanden sind, mit der geänderten Vorlage. Ich möchte sie trotzdem noch mal erläutern, also die Änderungen erläutern. Die betreffen vor allen Dingen den Punkt 1 und 2 noch mal, dass wir betonen noch mal, dass wir uns alle der Problematik bewusst sind. Und dann haben wir vorgeschlagen, dass wir, um der Verwaltung etwas Arbeit abzunehmen, eine Arbeitsgruppe bilden, die aus einer Person aller Fraktionen, einem Mitglied der Verwaltung besteht und die eben diese Maßnahmen und Hilfsangebote zur sozialen Abfederung der drastischen Erhöhung der Energie- und Heizungskosten entwickeln soll. Ich mache noch mal auf die Aufgangssituation, aufmerksam. Die WIWO hat die Energiekosten um 200% erhöht, weil Techim, also der Wärmeversorger, das auch gemacht hat. Diese Erhöhung ist wesentlich höher als zum Beispiel bei anderen Stadtwerken wie in Potsdam. Und es führt dazu, dass die Betriebskosten bei der WIWO fast so hoch sind wie die Grundmiete. Und das führt dazu, dass Menschen, ich habe mit Herrn Schulze darüber gesprochen, auch in existenzielle Probleme kommen. Also müssen zum Beispiel umziehen, oder sie können das einfach nicht bezahlen. Und das führt dann dazu, und das haben wir ja auch aufgeschrieben, dass es sein kann, dass sie dann einfach ihre Nahrungsaufnahme einschränken müssen oder frieren müssen oder nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Es kann sein, dass zum Beispiel das Schulmittagessen nicht mehr bezahlt werden kann, dass die Kinder nicht mehr ins Eldorado können und so weiter und so fort. Und um da zu helfen und Hilfsangebote anzubieten, soll diese Arbeitsgruppe gebildet werden. Und eine Ansprechperson in der Verwaltung soll für die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen persönlich telefonisch und per E-Mail erreichbar sein. Dadurch demonstrieren wir auch und zeigen wir auch, wir nehmen eure Situation, und die ist teilweise dramatisch, ernst. Und der zweite ist ein Energiehärtefallfonds. Der lehnt sich schon ein bisschen an den Härtefallfonds für Kleinstunternehmen, den wir vor circa 2 Jahren beschlossen waren. Der hatte ein Volumen von 100.000 Euro. Den haben wir damals beschlossen. Und dieser Fonds soll auch ein Volumen von 100.000 Euro haben. Und er soll nur wirklich in Härtefällen zugutekommen, denen Strom- und Gassperren drohen oder die akut nicht in der Lage sind, Betriebskostennachzahlung oder Erhöhung zu zahlen. Und die Mittel sollen nicht an die Hilfsbedürftigen, sondern direkt an die Unternehmen gezahlt werden. Nicht, weil Herr Stock gefragt hat, das geht hierbei nicht um Unternehmen und Gewerbetreibende, weil die noch ganz andere Unterstützung von der Bundes- und Landesregierung bekommen, sondern es geht um Privatpersonen und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wildau. Die dürfen keine staatlichen Transferleistungen erhalten haben oder beantragen können. Und die Antragstellung, wird zum Beispiel bei der Rheinenergie oder bei anderen gemacht, das ist eine vereinfachte Antragstellung. Und die maximale Höhe einer Zuwendung soll 500 Euro betragen. Mehr als 500 Euro kann also niemand bekommen. Und man kann da sagen, das ist nicht viel. Für Menschen, die sowieso ein geringes Einkommen haben, ist das schon einiges, wenn sie damit mindestens 2 oder 3 Monate über die Runden kommen. Also analog zu dem Corona-Fonds für Kleinstunternehmen soll so etwas eingerichtet werden. Wir haben auch darüber nachgedacht, ob eine Arbeitsgruppe, also bei der Rheinenergie ist es zum Beispiel so, es gibt eine neutrale Schiedsstelle, die darüber entscheidet, nicht bei der Antragstellung, Herr Richter. Die darüber entscheidet, das geht aber nicht bei Stadtverordneten, weil dass dies aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich, weil wir natürlich zwar gewählt sind, aber keine Einsicht nehmen dürfen in Einkommensverhältnisse von Bürgerinnen und Bürgern. Deshalb müsste das tatsächlich dann die Verwaltung entscheiden. Also das sind die Änderungen, Unterstützung der Verwaltung durch eine Arbeitsgruppe, Ansprechpersonen in der Verwaltung, Härtefallfonds für 100.000 Euro mit einer maximalen Höhe einer Zuwendung von 500 Euro pro Person, gebunden an Einwohnerinnen und Einwohner von Wildau.
Vielen Dank, Herr Hillebrand, für die Ausführung. Ich finde die Idee richtig und wichtig, die hinter dieser Beschlussvorlage steckt, um dort auch ein Zeichen zu setzen. Dennoch sind zwei, drei Sachen in der Beschlussvorlage, die mich zum Nachdenken angeregt hat, haben. Die Frage 1 wäre, für welche Dauer und Laufzeit wäre denn dieser Härtefallfonds, ich sag mal, ausgelegt? Die Frage 2 wäre zum Beispiel, diese 500 Euro, gelten die pro Einwohner oder pro Haushalt? Ja, das sind noch Fragen, die zu klären sind. Welche Grenzen bei der vereinfachten Auskunft, also sind es denn 3 Monate der Nachweis oder 6 Monate der Nachweis etc.? Das wären alles Dinge, die hier in dieser Beschlussvorlage, die ich nicht erkennen kann. Aber nichtsdestotrotz, meine persönliche Meinung zu dieser Beschlussvorlage, auch diese mir gegönnt. Frau Schulz, Sie hatten sich gemeldet.
Ja, vielen Dank. Zum einen würde mich interessieren, wenn am Freitag eine E-Mail verschickt wird mit einer nicht ganz unerheblichen Veränderung, wie der Herr Hillebrand davon ausgehen kann, dass wir diese grundsätzlich ablehnen, nur weil wir innerhalb dieser wenigen Werktage, die dazwischen lagen, noch nicht geantwortet haben. Dann habe ich auch noch diverse Fragen zu dem Beschlussvorlagen und würde erstmal sagen, ich finde toll, dass es überarbeitet wurde. Das Thema ist auch aus meiner Sicht sehr wichtig. Ich bedauere aber weiterhin, dass immer noch alle Punkte in einer Beschlussvorlage gemeinsam stehen und würde gerne an Sie alle die Frage richten, ob wir vielleicht einzeln über diese Punkte 1 bis 7 abstimmen könnten, weil sonst müsste ich gleich im Vornherein sagen, dass ich leider ablehnen müsste, weil ich nicht in allen Punkten im Detailstand jetzt mitgehen kann. Dann habe ich Fragen zu Punkt 2, Härtefallfonds. Wie sicher ist denn, dass diese Höhe von 500 Euro tatsächlich wirksam ist? Dann steht darin, dass man die dass die maximale Höhe einer Zuwendung 500 Euro beträgt. Kann ich auch in Folgemonaten nacheinander mehrfach diesen Antrag stellen und diese Zuwendung bekommen? Und dann stelle ich mir die grundsätzliche Frage. Es betrifft ja in erster Linie, so wie es ich mitbekommen habe, Einwohnerinnen und Einwohner der Schwarzkopfsiedlung, also Altbau, ob wir nicht lieber überlegen sollten, wie man die VIVO unterstützen könnte, diesen energetisch zu sanieren, damit die Wirksamkeit dessen, das Geld, was da reingesteckt wird, tatsächlich auch nachhaltig ist und das Problem behoben wird und nicht immer weiter bestehen wird. Zu Punkt 7 finde ich nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob es nicht eigentlich eine Frage auf anderer Ebene wäre, spricht aber nichts gegen diesen Punkt. Also zu Punkt 5 hatte ich noch die Frage, ob es rechtlich möglich ist. Genau, das waren so die Sachen. Und Frage an die Verwaltung, dieses ganze Prüfverfahren wegen dem Härtefallfonds, ist das auch personell abdeckbar? Danke.
Wer möchte? Der Bürgermeister möchte, bitte.
Ja, also löblich ist der soziale Gedanke allemal, ohne Frage. Ich will es nicht direkt ganz krass mit einem Aber versehen, aber dennoch sind einige Punkte auch zu hinterfragen. Aber zumindest würde ich auch eine Zusatzinformation mal bekannt geben wollen. Ich hatte mich heute mit Herrn Schulze von der VIVO auch nochmal unterhalten zu dem Thema, wie momentan damit umgegangen wird und wie die Situation in der VIVO ist, dem größten Wohnungsanbieter hier in Wildau. Und Herr Schulze, wären Sie in der Lage, da vielleicht auch nochmal 1-2 Worte zu sagen, wie mit Mieterinnen und Mieter momentan umgegangen wird, wie viele es momentan sind? Also es muss nicht ganz lang der Bericht sein, aber vielleicht helfen so ein paar Eckdaten, dass wir über die momentane Situation auch schon ein bisschen Bescheid wissen, was jetzt so in Zeiten von Preissteigerung und etc. passiert. Danke.
Mache ich gerne ein paar Sachen zu. Also wir haben ja relativ viele Nachfragen nach der Preissteigerung oder nach den neuen. Es gab ja die Nebenkostenvorauszahlung, ist in mehreren Schüben erfolgt, oder die Nebenkostenabrechnung in mehreren Schüben erfolgt, hat den Hintergrund, weil wir einfach kapazitätsmäßig dort versucht haben, immer in Blöcken abzuarbeiten. Deshalb gab es auch verschiedene Nebenkostenabrechnungen, die zu unterschiedlichen Reaktionen geführt haben. Wie Sie vielleicht wissen, gab es eine entsprechende unterschiedliche Steigerung der Gaspreisentwicklung, wo natürlich entsprechend danach auch die entsprechenden Vorauszahlungen der Firma Techem, das ist aktuell der unser Anbieter, was das Thema Wärmeversorgung für die Vivo betrifft oder für einen Großteil der Mieter betrifft, entsprechend angepasst wurden. Deshalb sind in verschiedenen Tranchen auch unterschiedliche Preissteigerungen entstanden. Nach der ersten Preissteigerungstranche waren die Reaktionen noch nicht so dramatisch, weil da ging es um Preissteigerungen von 100-120%. Das ist eigentlich noch das gewesen, was die Leute mehr oder weniger erwartet haben. Allerdings war das eigentlich die Abbildung der Preissteigerung, die wir von Mitte 91 bis Ende 91 hatten, was dann als Hochrechnung genommen worden ist für eine Preissteigerung für die kommenden Jahre. Danach hat sich das ja alles dramatisch entwickelt. Und wir haben mal halt diesen Kostenfaktor aktuell von knapp 3 bis 4, was das Thema Gaspreisentwicklung betrifft, den wir aktuell bezahlen. Den bezahlt aber nicht nur die Vivo hier, den bezahlen eigentlich groß alle. Es gibt natürlich wie immer im Leben Unterschiede, je nachdem, wie die Wärmeverträge laufen. Es gibt welche, die haben langfristige Wärmeverträge, es gibt welche kurzfristige Verträge. Die Vivo hatte jährliche Verträge laufen, andere haben 5-jährige, manche haben auch 10-jährige Kontraktlösungen gehabt. Die sind jetzt teilweise gut dran, teilweise nicht so gut dran, weil es an Inflation gekoppelt ist und ähnliche Dinge. Da kommt nachher die Abrechnung ein bisschen später, aber da will ich gar nicht groß drauf eingehen. Fakt ist natürlich, dass, wie Herr Hillebrand das schon gesagt hat, wir in Wildau hier gerade in der Schwarzkopfsiedlung mit dramatischen Entwicklungen zu kämpfen haben, weil dort stehen wir unter dem Rubrik Denkmalschutz. Wir haben dort denkmalgeschützte Häuser. Das heißt, wir können hier nicht von außen irgendwelche Isoliermaßnahmen treffen, also Isolationsschichten aufbringen, was eigentlich das Wichtigste wäre. Wir haben jetzt natürlich überall die gedämmten Dächer. Das ist ja das Erste, was man macht, wenn man Häuser isolieren möchte. Aber die Wandisolation und weitere Maßnahmen, die wir dort machen können oder durchführen müssten, sind aktuell nicht möglich, weil man die entsprechenden Durchführungen von Photovoltaik, also alles, was mit Sonne zu tun hat, auf den Dächern kann man nicht machen, weil die Dächer erhalten werden müssen, so wie sie sind. Das heißt, das fällt schon mal weg. Das nächste ist das Thema Isolation des Baukörpers, das fällt auch weg, weil entsprechend das Aussehen von außen entsprechend verändert werden würde. Das dritte ist das Thema Versorgung von, wir haben ja sehr viel Energie dort laufen, was das Thema Heizungspumpen und Heizungstechnik betrifft, weil natürlich im Vorfeld immer auch versucht worden ist, mit Heizschleifen und diversen anderen Dingen die Außenwände und Wandstrukturen innerhalb des Hauses trocken zu halten. Das dient also dazu, dass ganzjährig auch Pumpen laufen und so weiter und so fort. Lange Rede, wollte mich jetzt auch kurz fassen und keinen Exkurs über die zukünftigen Sanierungsmaßnahmen der Schwarzkopfsiedlung hier herbeiführen. Aber wir haben dort sehr viele Techniken, die dazu dienten, halt die Gebäudesubstanz zu erhalten, haben aber natürlich auch teilweise in den Häusern selbst noch Lehmfußböden drin mit Holzdielen, die dann irgendwo mit belagt über, das zieht also an allen Ecken und Enden. Und wenn man überlegt, also eigentlich die Leute, die relativ wenig Geld haben, um sich jetzt dort eine vernünftige Wohnung zu leisten, werden letztendlich aktuell damit bestraft, dass sie jetzt nicht mit den Energiekostenreduzierungen groß hausieren gehen können, wie vielleicht andere, die jetzt entsprechend durch Maßnahmen sich dort energetisch neu aufstellen können. Das ist eine. Vielleicht vorabgegriffen, der nächste Hammer kommt dann Januar nächsten Jahres, da wird die CO2-Abgabe nochmal erhöht, da wird es auch nochmal zusätzliche Zahlungen geben, in dem Bereich wird es zu weiteren Steigerungen kommen. Das heißt, hier muss man generell überlegen, was macht man mit dieser Gebäudesubstanz, wie Frau Schulz es auch schon gesagt hatte, was kann man dort tun? Aber um zu sagen, man ist ja viel im Gespräch mit den Mietern und man weiß eigentlich auch, dass dort relativ viele Leute trifft, die jetzt von diesen Vorauszahlungen natürlich erstmal frustriert und schockiert waren, aber man merkt auch, das ist für mich eigentlich so die wichtigste Sache, dass die Leute versuchen, mit der Situation sich auch zu beschäftigen und einfach auch teilweise wissen, okay, es muss sich was in meinem Leben ändern. Also wir haben zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter, die eine Vierraumwohnung bewohnt, wird sich dann vielleicht irgendwann mal darüber im Klaren, dass sie sich vielleicht dann umorientieren muss auf eine Zweiraum- oder Dreiraumwohnung und die von der Größe her sich wechseln muss. Da unterstützen wir ja auch teilweise. Und gerade was das Thema Wohnungsgröße und auch Anzahl der Personen, die in der Wohnung leben. Ich möchte keinem vorschreiben, wie er zu wohnen hat oder zu leben hat, aber irgendwann ist halt bei dem einen oder anderen auch die Größe erreicht, wo er sagt, okay, das ist für mich zu groß, ich möchte eine kleinere Wohnung. Auch hier führen wir Gespräche. Das ist ein ganz wichtiges Thema, das begleiten wir eigentlich schon seit einem Dreivierteljahr, wo wir sagen, okay, derjenige, der sich die Wohnung in der Größe nicht mehr leisten kann, versuchen wir, um eine Wohnung umzuswitchen mit weniger Wohnraum. Da gibt es natürlich super Modelle, weil natürlich gerade Familien dringend suchen mit größerem Wohnraum und Alleinwohnende dann dringend suchen Wohnraum mit kleinem Wohnraum. Da sind wir gerade in so einer Phase, was sich herausbildet. Nichtsdestotrotz merken die Leute halt auch mehr, dass sie sich in ihrem Leben umorganisieren müssen und gewisse Dinge, wie das alle anderen auch machen, einschränken müssen. Wie das ist halt so eine gängige Sprachpraxis, wenn dann die Mieter wieder aus der Wiebe rausgehen, da müssen wir halt schauen, wie wir die Situation irgendwie meistern. Das heißt, wir haben viele Gespräche, es gibt auch viele Probleme, aber die Leute sind auch damit, zumindest nach den Gesprächen, die wir führen, auch überzeugt, dass wir sie nicht alleine lassen und versuchen, Stück für Stück auch Lösungen zu finden mit den Mietern zusammen. Und ich denke, das ist ein gutes Signal. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Situation, dass wir jetzt abwarten müssen, was staatliche Maßnahmen jetzt an staatlichen Maßnahmen kommt. Wir müssen abwarten, was diese Gaspreisbremse im Januar kommt. Das Problem ist halt, vieles wird in Medien erzählt, was passieren wird, und wir vor Ort sind halt diejenigen, die das entsprechend umsetzen müssen, obwohl es eigentlich noch gar keine gescheiten Maßnahmen gibt, das umzusetzen, und das aber trotzdem versuchen, bestmöglich zu verkaufen und auch umzusetzen. Aber es ist halt immer so ein Delta von mehreren Wochen, beziehungsweise es wird gesagt, naja, wenn das Gesetz beschlossen wird, habt ihr 14 Tage Zeit, den Mietern was mitzuteilen oder sonst irgendwas. Wenn das Gesetz aber erst letzte Woche verabschiedet worden ist und wir jetzt 14 Tage draufrechnen, sind wir Anfang, Mitte Dezember von Informationsschreiben, die am Anfang September erfolgen sollten und so weiter und so fort. Also ich will nur so ein paar kleine Beispiele nennen, dass das alles jetzt relativ stark im Fluss ist. Jeden Tag gibt es neue Maßnahmen, die getroffen werden müssen. Jeden Tag gibt es neue Ideen, wie man was besser machen kann. Aber wir haben viele Nachfragen da. Wir haben einige Stundungen da. Ich würde mal sagen, roundabout 60 Stundungen. Wir müssen nochmal nachgucken. Ich habe es aufgeschrieben, wie viele Stundungen wir haben. Da versuchen wir eine Lösung zu finden. Aber es ist noch keine Situation eingetreten, wo jetzt ein Mieter sagt, ich kann jetzt meine Miete, meine Nebenkosten nicht mehr bezahlen und weiß nicht mehr, wie mein Leben weitergehen soll. Also auch da führen wir Gespräche, wenn es in die Richtung geht, dass wir helfen, dass wir die entsprechenden Sozialstellen vermitteln und auch dort weiterarbeiten mit den Bürgern. Also wir lassen da keinen im Stich und versuchen auch mit allen zu arbeiten. Und es wird jetzt auch keiner irgendwo ausziehen müssen, weil er seine Betriebs- und Nebenkosten nicht bezahlen kann. Klar gibt es Kündigungen von Mietwohnungen. Der letzte dramatische Welle, hatte ich gar nicht auch sagen, sind 7 oder 8 Kündigungen, die wir hatten. Da geht es um das große Thema Rauchmelder, was uns seit 2 Jahren begleitet hat, weil die Mieter sich strikt verweigern, einfach einen Dienstleister in die Wohnung zu lassen, um Rauchmelder zu installieren. Und wir immer noch, selbst der Kündigung, immer noch nicht Herr werden. Und das ist eine brandschutztechnische Mindestnachsorge, die wir machen müssen, damit wir versicherungstechnisch dort, wenn was passiert, auch nachweisen können, dass wir alles getan haben. Also das sind Maßnahmen, wo denn der Mieter selbst sich fragen muss, warum ich eine Kündigung kriege oder nicht. Aber ansonsten wegen Betriebskosten oder irgendwelchen Sachen, was jetzt das aktuelle Gaspreisthema betrifft, ist keiner in irgendwelche Zahlungsschwierigkeiten gekommen, wo wir nicht helfen können.
Vielen Dank. Danke, Herr Hanschen. Herr Schulze.
Dank dafür von uns beiden. Herr Hillebrand, bitte.
Ja, zu den Fragen. Eine Vorbemerkung, dieser Antrag beinhaltet keine Kritik an der VIVO, weil bisher ich habe auch mit Herrn Schulze schon gesprochen, nach meinem bisherigen Dafürhalten hat die VIVO da seriös und im Interesse der Mieter auch gehandelt. Vielleicht ist die Frage, ob man mit Techem, da kenne ich die Vertragsverhältnisse nicht, mal ein bisschen über deren Preiserhöhungen diskutieren sollten, weil dieser Markt der Anbieter, die ja selber keine Energieproduzenten sind, sondern Dienstleistung und Verrechnung mal, das sind nur 2, Ister und Techem. Aber das war jetzt nicht als Kritik an der VIVO gedacht, aber das Problem ist ja, dass bei vielen, auch bei uns ist es so, dass die Höhe der Betriebskosten fast die Höhe der Miete erreicht. Das sind existenzielle Fragen. Existenzielle Fragen auch für die Wohnungsunternehmen, weil die in Vorleistungen gehen müssen. Jetzt zu den Fragen, die gekommen sind zur Dauer. Wie lange soll das gelten? Sehr zu beobachten gewesen, dass die Energiepreise nicht erst seit dem Ukraine-Krieg gestiegen sind, sondern vorher schon. Das hat Ursachen in Anlaufen der Konjunktur und Corona. Deshalb mussten wir ja diese Nachzahlung leisten an die VIVO bzw. an Techem. Das hat mit CO2 nichts zu tun. Und der Ukraine-Krieg natürlich und auch die Umstellung der Gaslieferungen und so, diese Preise nochmal exorbitant nach oben getrieben hat. Die gehen im Moment wieder ein bisschen runter, aber alle Experten sagen, dass es auch auf Dauer, also auch wenn der Krieg jetzt beendet werden sollte, dass die Energie- und Wärmekosten nicht mehr das Vorkriegsniveau erreichen. Und das bedeutet, dass die Dauer im Grunde genommen so lange dauert, bis der Fonds aufgebraucht ist, weil wir haben die Situation im Moment, unsere Nachbarn sind zum Beispiel schon ausgezogen, weil sie sich die Wohnung nicht mehr leisten können. Wir haben die Situation, dass natürlich Verwandte aushelfen, an Ersparnisse gegangen wird, aber irgendwann ist das auch vorbei. Und deshalb kann man nicht sagen, wann das beendet ist. Die zweite Frage, gilt das jetzt für eine Person oder mehrere? Diese Rechnungen sind ja immer an einen Haushalt gerichtet. Und zwar in dem Punkt, die bekommen also die Energierechnung und dafür diesen Haushalt, der kann natürlich aus mehreren Personen bestehen, ist das also gedacht. Dann die Frage der Zuwendung, da ist tatsächlich erstmal an eine Zuwendung gedacht, so ist das formuliert. Und die Leute brauchen das Geld sofort, also energetische Maßnahmen sind natürlich gut, aber wenn sie in eine Notlage geraten, und das Problem ist ja, dass wir viele Sachen ja gar nicht kennen, also es kann ja sein, dass sie das bezahlen, aber sie in anderen Punkten einschränken müssen. Wir wissen aus Königs Wusterhausen, da werden ja auch Tafeln zugemacht, und es gibt in den Tafeln in Königs Wusterhausen, da prügeln sich quasi die Geflüchteten und die da normalerweise immer hingehen, weil es einfach zu wenig Lebensmittel gibt. Und wir sind auch nicht in der Lage wie in Berlin, die stellen ja schon Wärmehallen, kündigen ja schon Wärmehallen an, das ist ja bei uns nicht möglich. Aber das Problem ist, uns geht es auch darum, die Leute aus der Anonymität herauszuholen und dass sie eben sagen, wenn ich das Problem habe, auch wenn die Vivo sagt, und das ist ja auch so, jetzt schmeißt niemand raus, dann kann ich mich an jemand wenden. Und darum geht es im Grunde genommen. Wenn ich eine Frage vergessen haben sollte, dann müssen Sie nochmal nachfragen. Zur Frage der Einzelabstimmung würde ich mal Frank Vulpius angucken. Ich persönlich hätte da nichts gegen. Du? Also damit wären wir auch einverstanden, über die Punkte im Einzelnen abzustimmen, also 1-7. Ja.
Gut, also ich fasse mal kurz zusammen. Die Dauer und Laufzeit soll betragen, bis der Fonds alle wäre.
Oder das Problem nicht mehr existiert, weil der Fonds für die Kleinstunternehmen ist ja nicht ausgeschöpft worden, soviel ich weiß. Ne?
Dann einmalig je Haushalt. So, gut. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Schulze, wollten Sie kurz darauf antworten?
Ja, ich wollte noch was kurz zu diesem Techem-Thema sagen. Kurz, weil das finde ja auch gut. Immer, das Techem-Thema schwirrt ja auch immer so ein bisschen in wilder Ruhm. Wir haben mit der Firma Techem vor Jahren einen Vertrag abgeschlossen, unter anderem auch darin bestehend, dass die Heizungsanlagen von Techem geliefert worden sind, also für einen Teil der Wohnungen. Das heißt, wir können natürlich einen Teil mit Techem verhandeln, wenn es um Gaspreislieferungen geht, in einem Bereich, aber in einem anderen Bereich ist Techem Wärmelieferant. Das heißt, Techem hat uns damals auf Ersparnis zu Errichtungskosten, also letztendlich, wir haben die Errichtung der Heizungsanlagen gespart. Daraufhin hat uns Techem die Gebäude mit Heizungsanlagen ausgerichtet oder ausgestattet. So, die werden natürlich jetzt über mehrere Jahre dort rückvergütet werden durch die Mieter. Das ist einfach ein Sparmodell, wenn man sagt als Vermieter, okay, ich gebe dem Mieter, der zahlt keine Heizung, dafür stellt der Dienstleister die Heizung hin, liefert die Wärme, dafür muss ich mehrere Jahre mich daran binden. Das heißt, diese Idee zu sagen, da müssen wir mal stärker mit Techem verhandeln, ist bei manchen Bereichen gut. Bei manchen Bereichen wird der Techem sagen, was wollt ihr denn, das hättet ihr euch mal vor 10 Jahren oder keine Ahnung, wann wir die Heizung da gebaut haben, überlegen müssen. Da sind wir entsprechend dran bedient. Das kann man natürlich alles kündigen, genauso wie die Gaspreislieferanten. Da muss man aber entsprechende neue Verträge erfinden und splitten, im Zweifelsfall mit Techem ins Gespräch gehen. Und diesen Dienstleister Techem, mit dem wir uns irgendwann mal verschrieben haben vor vielen Jahren, muss man natürlich auch so aussehen, die ganze Messstruktur in einem Mietshaus gehört der Firma Techem, also Zählerablesung und so, also die Zähler, Wärmemengenzähler, Kaltwasserzähler, Warmwasserzähler und so weiter und so fort. Wenn wir irgendwann den Beschluss fassen oder uns dazu entschließen sollten, diesen Dienstleister zu wechseln, müssen wir davon ausgehen, dass wir 150.000, 200.000 Euro erstmal haben an Kosten, um einen Dienstleister auszutauschen. Da haben wir noch keinen einzigen Euro für irgendwas anderes ausgegeben. Das muss man auch berücksichtigen. Da muss man lange Verträge für machen, dass sich das irgendwann lohnt. Das mag ich immer nur mal so ein bisschen in die Runde machen, weil also ein Dienstleister einfach so wechseln, nach dem Motto von heute auf morgen tauschen wir mal die Firma Techem aus, geht vielleicht in einem gewissen Bereich des Bestands der Vivo, aber nicht in allem. Da hätte man vor 10 Jahren oder ich weiß nicht, den Hückelhofenring zum Beispiel, sind die kompletten Heizungsanlagen durch die Firma Techem gestellt und auch entsprechend in einem Leasingmodell dargestellt, sodass man also nicht einfach sagen kann, okay, wir wechseln mal ganz spontan die Firma Techem aus. Was natürlich Fakt ist, das kann ich Ihnen sagen, ist natürlich das Thema Gaspreisverhandlung. Aber da sind wir jetzt auch, wir sind nicht ein Anbieter, der sagen kann, ich gehe mal zum Internetportal und guck mal, was 2 Gigawatt Heizwärmeleistung durch Gas bringen und verhandle damit einem, sondern da müssen andere Konstrukte gefasst werden, weil die Gaspreislieferanten, die Sie über als Internetportal für ein Einfamilienhaus bekommen, beliefern Sie als Wohnungsbaugesellschaft natürlich nicht in dem Volumen, das wir dann teilweise abnehmen wollen und müssen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine Verpflichtung, wenn wir solche Gasverträge abschließen, dass von der entsprechenden Lieferwahrscheinlichkeit auch ausgegangen werden muss und nicht von heute auf morgen plötzlich keinen Gasanbieter mehr haben oder solche Dinge. Also ich warne immer nur noch mal so ein bisschen darauf, dieses Thema Techem, da gibt es einen ganz einfachen Vertrag, den kann man kündigen oder da sind schlechte Preisverhandlungen geführt oder irgendwelche anderen Sachen. Wir sitzen mit Techem regelmäßig im Austausch seit mehreren Wochen oder Monaten, das können Sie sich vorstellen, weil wir natürlich auch einer der größeren Wärmemengenabnehmer sind. Aber ganz so einfach immer, wie man sich das denkt, ist es dann doch nicht.
Gut, vielen Dank. Frau Schulz hatte noch eine Frage gestellt an die Verwaltung, ob das Prüfverfahren personell überhaupt stemmbar ist. So hatte ich die Frage verstanden. Möchte da einer kurz drauf antworten mit Ja oder Nein oder ich weiß nicht? Herr Anders, bitte.
Also ich sage jetzt mal vorsichtig, ich weiß nicht.
Gut, vielen Dank. Soll mir reichen. Herr Stock hatte sich gemeldet, dann Herr Hillebrand.
Ohne jetzt Gesagtes zu wiederholen, aber ich persönlich kann diesem Antrag, selbst wenn wir ihn jetzt teilen, kann ich nicht zustimmen, aus mehreren Gründen. Erstens, weil wir wieder die handwerkliche Sorgfalt bei Anträgen verletzt haben. Wir haben wieder die Begründung mit dem Antragstext zusammengepackt. Wenn da jetzt ein vernünftiger Antrag daraus entsteht, dass man sagt, eine Arbeitsgruppe ist einzurichten, Punkt. Hilfsangebote zu einem kommunalen Energiehärtefonds sind zu bilden. Finanzierung wird dargestellt durch. Das wäre nämlich jetzt meine Frage. Haben wir die 100.000 Euro oder beschließen wir heute über etwas, was wir nicht haben? Und letzter Hinweis nochmal zu dem ganzen Thema. 100.000 Euro hört sich viel an. 500 Euro, wenn man 100.000 Euro durch 500 Euro teilt, dann haben wir 200 Fälle, die wir bedienen können. Also ich bezweifle eine Sache im Punkt 2, dass allein die Prüfung, dass Einwohnerinnen keine Transferleistungen für Energie- und Wärmekosten erhalten haben oder diese nicht beantragen können, dieses Prüfverfahren, das führen Sie mal bitte bei diesen, wie vielen Anträgen, die da auch kommen, führen Sie das bitte mal durch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktionieren kann. Vielen Dank.
Gut, vielen Dank. Herr Hillebrand und dann Herr Eckert.
Also der Appell im ersten Abschnitt, Herr Stock, ist ja extra gemacht worden, damit nach der Diskussion im Hauptausschuss, damit auch deutlich wird, uns ist die Problematik klar. Die Prüfung läuft ja bereits in einigen Unternehmen. Da kann man sich ja auch mal angucken, wie lange das tatsächlich gedauert hat. Ich wollte ein Argument nachreichen, das ich nicht gesagt habe, aber das wichtig ist. Wenn es dazu kommt, dass bei der VIVO oder bei der Genossenschaft Menschen aufgrund der Tatsache, dass sie das nicht mehr bezahlen können, umziehen müssen, woanders hinziehen müssen, dann wird es dazu führen, dass natürlich, und das müssen die Unternehmen auch, die VIVO und die Genossenschaft, die neuen Wohnungen zu anderen Konditionen angeboten werden, als zu den Konditionen, die langjährige Mieter haben. Das heißt, es kommt zu einer, Verdrängung, teilweise auch von Wildauer Bürgerinnen und Bürgern, und es kommt zu einer Erhöhung quasi des Mietpreisspiegels, den wir nicht haben, aber von Mieten, auf die man ja als Vergleichsmieten bei Mieterhöhungen zurückgreifen kann. Das wird eine weitere Folge sein, die ich dann mit Sorge betrachte. Aber ich wollte nochmal auf den Aspekt einer möglichen Verdrängung wilderer Bürgerinnen und Bürger durch diese Kosten, durch die Erhöhung der Kosten hinweisen.
Gut, vielen Dank. Nicht, dass Sie wundern, ich habe mich gemeldet, weil ich mich auch auf die Rednerliste gesetzt habe. Herr Eckert, bitte.
Ich hätte nun mal noch zwei Fragen. Wie Herr Stock schon gesagt hat, 100.000 hört sich momentan erstmal viel an, aber letzten Endes sind es 200 Mieter, wären es. Ist es richtig gerechnet? Ja, ja. Was ist, wenn es 201 sind? Und mir fehlt in dem Antrag auch ein Kriterium. Wann kann ich was nicht mehr stemmen? Welche Summe lege ich darauf fest? Oder wo ist die Grenze? Das erklärt sich mir hier draus jetzt erstmal nicht. Jeder hat ja ein anderes Gefühl, was er nicht mehr stemmen kann. Und einen anderen Lebenswandel.
Vielen Dank. Also ich würde mir wünschen, bei so einer äußerst wichtigen Beschlussvorlage, dass die Vorarbeit dort wesentlich besser für die Zukunft ist, dass sämtliche Fragen mit allen Beteiligten vorher geklärt und wir nicht in der Stadtverordnetenversammlung anfangen, hier wieder Beschlusstexte zu ändern, anzupassen, einzeln abzustimmen. Gerade bei so wichtigen Beschlussvorlagen, und die ist ja nun wirklich wichtig, ja, dort sich vorher mit der Verwaltung mal ins Benehmen zu setzen. Mensch, Herr Anders, haben wir 100.000 Euro, stellen Sie sich mal vor, wir wollen das so oder so machen. Kriegen wir das irgendwo gedackelt? Oder wie seht ihr das? Das wollen wir so machen. Geht das überhaupt? Können wir überhaupt an Dritte auszahlen? Oder muss das irgendwie als Darlehen? Was auch immer. Also, das sind auch Sachen alle für die Fachausschüsse. Herr Hillebrand, das allen in Ehren. Diese ganze Beschlussvorlage, super. Aber so, ich wünsche mir einfach, dass das mehr in den Fachausschüssen und in Abstimmung mit der Verwaltung mehr ausdiskutiert. Dass wir wirklich eine ausgereifte Beschlussvorlage vorlegen, wo wir nur sagen können, coole Nummer, genau so machen wir das. Das würde ich mir wünschen, weil so ist es schwierig und ich habe echt Zweifel daran, dass das hier heute so funktioniert. Herr Vulpius, bitte.
Ja, weil Sie jetzt das Verfahren ansprechen, tatsächlich finde ich es auch schade, dass wir jetzt quasi hier in der Breite das jetzt diskutieren müssen und ich bin da in Teilen bei Ihnen, was so diese handwerklichen Geschichten angeht, aber die ursprünglich allein einreichende Fraktion hat das ja in meiner Wahrnehmung zumindest versucht. Also wir haben ja, ich glaube, in allen Fachausschüssen, bei einem war ich nicht anwesend, aber ich glaube, in allen Fachausschüssen zumindest Teile dieser Beschluss, der alten Beschlussvorlage, ja diskutiert. Und es gab Hinweise und die gab es dann zuletzt vor einer Woche nochmal im Hauptausschuss. Und dort ist quasi die Übereinkunft getroffen worden, okay, wir nehmen diese Hinweise mit und arbeiten das nochmal ein, arbeiten das um in der Hoffnung, in der Annahme, dass es dann eine Vorlage gibt, die von allen Fraktionen gemeinsam getragen wird. Dann hat Herr Hillebrand das gemacht, hat das dann entsprechend reingegeben in den Umlauf und hat sicherlich alles kurzfristig, gar keine Frage. Ich glaube aber, bei meinem alten Thema, wenn zwischen Hauptausschuss und Stadtverordnetenversammlung nur noch eine Woche Zeit ist, dann haben wir unter Umständen da ein Problem mit Zeit. In dem Fall war es so, es ist kurzfristig dann dazu gekommen und übers Wochenende zumindest ja keine Rückmeldung erfolgt. Gestern auch nicht und heute quasi, nachdem Hillebrand dann gesagt hat, okay, wer weiß, wo es klemmt, ich schicke es ja zumindest jetzt erstmal allen Stadtverordneten, damit zumindest heute Abend jede davon Kenntnis hat, worüber wir hier reden, gibt es dann die ersten inhaltlichen Einlassungen dazu. Natürlich ist es jetzt schwierig, ne? Also wenn heute Nachmittag da das erste Mal überhaupt aus den anderen Fraktionen Teile von Rückmeldungen passieren und jetzt hier dann entsprechend das erste Mal Fragen zu diesem neuen oder überarbeiteten Text passieren, ist es natürlich schwierig. Aber jetzt das nur zurückzugeben an die ursprünglich antragstellende Fraktion, zu sagen, ihr hättet das in den Fachausschüssen irgendwie breiter diskutieren müssen oder Verwaltung fragen müssen, ja, irgendwie schon, aber dann hätte das auch dort passieren müssen. Also irgendwie da sich zwei, drei Sachen raussuchen, die kritisieren, die sind denn jetzt hier nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie verändert worden und dann jetzt nochmal einen Katalog aufzumachen mit weiteren 10 Fragen. Ich glaube, da hatte Herr Hillebrand oder da hatte die Fraktion wirklich, wie hätten sie es machen sollen? Also da auch gerne zurück als Replik, dann bitte auch mit offenem Visier in den Fachausschüssen, auch von Verwaltung, auch von den anderen Fraktionen, das so breit diskutieren, dass es dann zumindest möglich ist, im laufenden Sitzungszyklus Veränderungen so durchzuführen, dass wir heute hier, und da bin ich bei Ihnen, das Ding auch glatt abstimmen können, ohne nochmal ewig in eine inhaltliche Debatte gehen zu müssen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Herr Stock, Sie hatten sich gemeldet.
Also, Herr Kollege Bulbius, das ist ja so nicht richtig. Wir haben ja in den Fachausschüssen auch inhaltlich zu dem Thema diskutiert. Ich habe den Hinweis gegeben, mehrfach, dass wir bitte, ich hatte damals noch den arbeitsrechtlichen Verweis auf Sammelabmahnungen gegeben, ich kann mich noch erinnern, wo dann eine Abmahnung insgesamt dann unwirksam ist, wenn ein Bestandteil der Abmahnung unwirksam ist, nur so als Bild. Wir haben gesagt, bitte trennen Sie die Teile. Es geht hier um energetische Sanierung, es geht hier um Aufträge an die Vivo, es geht hier um einen Energiehärtefonds, es geht hier um auch die Vermischung zwischen Antrag und Begründung. Auch darauf haben wir hingewiesen. Wir haben das bereits diskutiert. Die Höhe der Summe, die zur Verfügung stehen soll, ist neu. Die konnten wir in den Fachausschüssen nicht diskutieren. Insoweit auch noch keine Rückfragemöglichkeit an die Verwaltung, inwieweit sowas überhaupt stemmbar ist. Und auch die Kriterien sind aus meiner Sicht etwas überarbeitet worden, also indem man jetzt sagt, es muss so eine vereinfachte Selbstauskunft. Das sind alles unbestimmte Rechtsbegriffe, mit denen ich nichts anfangen kann. Und wenn ich hier als Stadtverordneter über etwas entscheide, dann möchte ich über etwas Rechtsverbindliches entscheiden, wo ich dann auch die Verwaltung in der nächsten Stadtverordnetenversammlung fragen kann, wie hast du den Auftrag umgesetzt?
Vielen Dank, Herr Hillebrand. Halt, stopp, Herr Hillebrand. Antrag zur Geschäftsordnung.
Aber vorher darf ich reden. Oder? Ja, also diese Diskussionen sind hier heute nicht zielführend. Ich bitte daher um Abstimmung oder der Einreicher zieht die Vorlage zurück. Danke.
Die Frage dürfen Sie gerne noch beantworten und dann stimmen wir über diesen.
Also in den Fachausschüssen ist das diskutiert worden. Der Unterschied besteht ja darin, dass wir die Verwaltung aufgefordert haben, das zu machen, weil da auch sehr viel Potenzial ist. Und in allen Fachausschüssen kristallisierten sich zwei Punkte raus. Haben wir das Geld? Können wir das leisten? Auf welche Art und Weise können wir das leisten? Und daher, ich weiß ja nicht, ob die Vorlage in den Fraktionen rumgeschickt worden ist, die haben wir an die Verwaltung geschickt und an die Fraktionen nach dem Hauptausschuss. Und die Situation ist ja so, bundesweit, dass überall das diskutiert wird, wie können wir den Leuten helfen. Und das sind und ich habe mit mindestens 5 Fraktionsvorsitzenden und kommunalpolitischen Foren telefoniert, habe Recherchearbeiten gemacht und habe eben dann die Punkte bei der vereinfachten Selbstauskunft genommen von der Rheinenergie. Ich weiß, dass das in vielen Kommunen gemacht wird. Das ist also nicht nur ein Wildauerproblem. Und deshalb ist diese Lösung eines vereinfachten Energie, einer vereinfachten Selbstauskunft auch etwas, wo wir auf die Erfahrung anderer Kommunen zurückgreifen können. Aber ich würde zu dem Begriff Problem was sagen. Das Hauptproblem ist doch, dass die Menschen in Schwierigkeiten sind. Und nicht das Problem, dass nur 200 und der 201. nicht das Geld kriegt. Das Hauptproblem ist, dass die Leute in Schwierigkeiten sind. Dann ist es mir lieber, 200 Leute kriegen das und der 201. kriegt es nicht, als wenn niemand das kriegt. Also insofern könnten wir die Kuh auch schnell vom Eis kriegen, wenn wir das jetzt getrennt abstimmen. Das können wir ja gerne machen. Aber mir geht es darum, dass wir hier zu einer Lösung kommen.
Genau. Der Antrag zur Geschäftsordnung lautet ja entweder zurückziehen oder darüber abstimmen. Bezüglich des Zurückziehens will ich bloß noch einen Hinweis geben. Man kann ja auch vielleicht die Sache zurückziehen. Man muss sie nicht in den nächsten Zyklus geben. Hören Sie bitte erstmal zu, Herr Hillebrand, dann können Sie immer noch nie sagen. Ja. Sondern kann er vielleicht, ich habe gehört, da gibt auch einen Sonderhauptausschuss. Den kann man ja auch sicherlich dann mal vielleicht im Januar machen. Und man kann ja auch Sachen für rückwirkend beschließen. Passiert ja an anderen Stellen auch. Dit aber nur als Hinweis. Ihre Entscheidung zurückziehen oder wir stimmen jetzt ab. Zurückziehen, nein?
Das ist ja Einzelabstimmung und dann können wir ja nochmal...
Zurückziehen, nein. Der Antrag zur Geschäftsordnung war nein. Dann stimmen wir jetzt über die Beschlussvorlage. Also wer dem Antrag von Herrn Schenk zustimmt, dass wir jetzt darüber abstimmen, den bitte ich jetzt zum Handzeichen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? 1, 2, 3, 4 Gegenstimmen. Gibt es Enthaltungen? 2. Damit stimmen wir jetzt über die vorgegebene Beschlussvorlage F163-2022 ab. Wer dieser Beschlussvorlage in der vorliegenden Form zustimmt, war nicht Antrag der Geschäftsordnung. War nicht Antrag der Geschäftsordnung.
Also der Herr Schenk hatte beantragt, das Gesamt abzustimmen und nicht...
Zurückzuziehen oder Gesamt abzustimmen. Dem wäre der bevorliegenden Beschlussvorlage F163-2022 in der vorliegenden Form zustimmt, bitte ich jetzt um sein Handzeichen. 5 Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? 11 Nein. Gibt es Enthaltungen? 2 Enthaltungen. Damit gilt die Beschlussvorlage als abgelehnt. Ich rufe auf die Beschlussvorlage. Sind wir nur 18? Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf. Herr Sternhage war jetzt eine Enthaltung. Na, aber gerne doch, wenn ich helfen kann. Dann rufen wir jetzt die Beschlussvorlage S191-2022, Wahl der Schiedspersonen, stellvertretenden Schiedsperson für die Schiedsstelle der Stadt Wildau auf. Es gibt dort 2 Bewerberinnen. Frau Heim, möchten Sie kurz übernehmen oder soll ich das weitermachen, wie Sie wünschen? Fassen Sie sich kurz, ansonsten mache ich das.
Oh, Herr Richter, ich fasse mich ganz kurz. Also wir haben 2 Bewerberinnen, das ist richtig. Genau. Das sind 2 Damen, einmal die Frau Anja Pokorny und einmal, jetzt will ich den Nachnamen nicht oder den Vornamen nicht falsch sagen, Frau Köhler. Birgit, vielen Dank. Beide sind Wildauer Bürgerinnen und würden sich gerne Ihnen vorstellen.
Genau.
Bitte geben Sie Ihnen doch das Wort.
Dann würden wir jetzt gerne einmal, ich würde jetzt einfach der Reihenfolge nach starten. Frau Pokorny, sind Sie anwesend? Ach, wunderbar. Dann stellen Sie sich doch mal bitte kurz vor, damit wir alle wissen, wen wir denn wählen können.
Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend. Mein Name ist Anja Pokorny. Ich bin 43 Jahre alt, Wildauer Ureinwohnerin und der ein oder andere kennt
Entschuldigung,
mich vielleicht.
Könnt ihr bitte, das wäre dufte, damit wir die junge Frau hören können. Entschuldigung, bitte machen Sie weiter.
Ich bin zum einen tätig in der mobilen Jugendarbeit in Zeuthen-Eichwalde, Wildau und Schulzendorf als Diplom-Sozialpädagogin und zum anderen aber auch in meinem Herzensprojekt Bedenkzeit. Da arbeiten wir mit straffällig gewordenen jungen Menschen im Landkreis Dahme-Spreewald. Da bin ich als Antigewalt- und Kompetenztrainerin tätig und durfte in dem Bereich quasi auch schon ein bisschen Erfahrungen sammeln in der Streitschlichtung, Streitvermittlung. Und arbeite ehrenamtlich auch schon seit vielen Jahren im Rechtsbereich. Einmal habe ich 10 Jahre als ehrenamtliche Richterin am Jugendchefengericht in Königs Wusterhausen gearbeitet und bin jetzt seit 4 Jahren als ehrenamtliche Vollzugshelferin in der JVA Heidering tätig. Genau, und würde mich sehr freuen, wenn ich die Chance bekomme, vielleicht dann hier auch für meine Heimatstadt Wildau die Schiedsstelle zu besetzen und da beitragen zu können, die Konflikte zwischen Wildauerinnen und Wildauern zu vermitteln und da zu einem friedvolleren Miteinander beitragen zu können. Dankeschön.
Recht herzlichen Dank dafür. Dann würde ich ebenfalls bitten, Frau Birgit Kühler, sich einmal kurz vorzustellen. Guten Tag.
So, guten Abend. Mein Name ist Birgit Köhler. Ich habe natürlich solche Vorgeschichte nicht zu bieten. Ich wohne seit 53 Jahren in Wildau. Vorher habe ich in Zeuthen gelebt. Bin seit über 40 Jahren als Augenärztin tätig in Königs Wusterhausen, 30 Jahre davon in eigener Praxis.
In meiner beruflichen Tätigkeit war es und bin ich es gewöhnt, Verantwortung zu tragen, Probleme zu lösen, mit Menschen zu diskutieren. Warum bewerbe ich mich für dieses Ehrenamt? Schiedsfrauen, Schiedsmänner nehmen in unserem Land seit langem Aufgaben der Streitschlichtung wahr und sind eine bewährte Institution, die mithelfen, friedlich Streitprobleme beizulegen. Ich habe keine juristischen Vorkenntnisse, besitze aber einen gesunden Menschenverstand und ein Rechtsempfinden auf der Basis des deutschen Grundgesetzes und würde mich ebenso gerne in die Schiedskommission oder in das Schiedsamt mit einbringen wollen.
Recht herzlichen Dank für die Ausführungen. Frau Hein, zur Wahl, bitte.
Genau. Ja, also die Wahl müsste ja geheim durchgeführt werden, es sei denn, es stellt jemand aus Ihrer Mitte den Antrag auf offene Abstimmung.
Frau Ziervogel.
Ich stelle hiermit den Antrag auf offene Abstimmung.
Okay, dann bitte ich jetzt ums Handzeichen, wer dem Antrag auf offene Abstimmung zustimmt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? 6 Enthaltungen. Damit gibt es eine offene Abstimmung, eine offene Wahl. Herr Hillebrand, Sie haben das Wort.
Ja, ich hätte noch ein paar Nachfragen zu den Kandidatinnen, weil mir nicht ganz klar ist, was eine Schiedsperson genau können muss. Also reicht dazu die Ausbildung für eine Mediatorin oder welche juristischen Schiedsperson? Heißt ja, es geht um juristische Fragen. Und die bisherige Schiedsperson war ja Herr Schubert, ein Rechtsanwalt. Vielleicht kann Frau Hein mal sagen, welche Mindestanforderungen. Es geht ja nicht nur um die Möglichkeit, menschlich Konflikte zu schlichten. Das kann man ja auch professionalisieren durch Mediationsausbildung. Welche juristischen Kenntnisse muss man haben, um das auszufüllen? Das ist mir nicht ganz klar, Frau Hein. Vielleicht können Sie das sagen.
Keine. Man muss keine juristischen Kenntnisse haben.
Frau Ziervogel, wenn Sie sich melden, wenn Sie was zu sagen haben, ist es gut, dann nehme ich Sie auch ran. Ansonsten Zwischenrufe.
Die Schiedsstelle,
bitte.
Die Gemeinde hier zu bilden hat, wie gesagt, die Gemeinde hat nur die Schiedsstelle zu bilden, fachlich angeleitet, wird sie durchs Amtsgericht, durch den dort zuständigen Richter. Und dort wird auch Fachwissen vermitteln, beziehungsweise bekommen die Schiedspersonen die Möglichkeit, natürlich an bestimmten Seminaren teilzunehmen, die ihnen dann auch als Fortbildungsmöglichkeiten geben. Aber man muss quasi nicht Rechtsanwalt oder ausgebildeter Jurist sein.
Gut, Frau Hein, ich würde jetzt gerne, wir hatten uns ja zur öffentlichen Abstimmung befunden, ich würde jetzt einfach die Namen aufrufen und dann abfragen, wer für diese Person ist.
Da, vielleicht ganz kurz, also ja, wie gesagt, die Schiedsstelle besteht ja aus zwei Personen, einmal der Schiedsperson und der stellvertretenden Schiedsperson. Beide müsste abgestimmt werden. Es ist ja so, dass ich im Vorfeld mit den zwei Bewerberinnen noch mal kurz gesprochen habe. Beide stehen sowohl als auch als Schiedsperson auch als Stellvertreter zur Verfügung. Wenn Sie jetzt die Abstimmung durchführen, dann wäre es so, dass derjenige dann die Schiedsperson, also die Funktion der Schiedsperson innehat, der die meisten Stimmen auf sich vereinigen kann und der andere würde in die Stellvertretung gehen. Jeder hat ja von Ihnen nur eine Stimme auch bei der Abstimmung. Sollte es zur Stimmengleichheit kommen, denke ich, müssten Sie das losentscheiden.
Gut, also jeder hat nur eine Stimme. Bei Gleichheit entscheidet das los. Gut, dann schreiten wir zur Wahl. Wer Frau Anja Pokorny wählen möchte, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Zwölf Stimmen für Frau Pokorny. Wer Frau Köhler wählen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Jeder hat nur eine Stimme. 1, 2, 3, 4, 5. Hat einer ja nicht gewählt? Wunderbar. Einer hat ja nicht gewählt. Also 12 Stimmen für Frau Pokorny, 5 Stimmen für Frau Köhler, eine Enthaltung. Damit ist denn quasi Frau Pokorny die Vorsitzende, habe ich das richtig verstanden?
Damit würde jetzt Frau Pokorny die Schiedsperson die Funktion übernehmen und Frau Köhler als Stellvertreterin. Beide müssten natürlich trotz allem diese Wahl annehmen, denn oder diese Abstimmung.
Frage ich hier, Frau Pokorny, möchten Sie die Wahl annehmen? Danke. Frau Köhler, möchten Sie auch die Wahl annehmen? Dankeschön. Dann herzlich willkommen und viel Erfolg und gutes Händchen. Ja, gerne, bitte.
Ich möchte auch herzlich dazu beglückwünschen und ein immer glückliches Händchen wünschen bei den Dingen, die jetzt so anstehen. Alles Gute.
Gut, nee, ist noch nicht, Herr Scheiner. Ja, ich rufe auf zur Ruhe und dann die Beschlussvorlage S-167-2022, Entscheidung zur Gültigkeit der Wahl zum hauptamtlichen Bürgermeister am 28.08.2022 in Verbindung mit der Stichwahl vom 18.09.2022. Ich sehe, hier gibt es keinen Redebedarf. Das freut mich. Wer dieser Beschlussvorlage so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Es herrscht Einigkeit. Vielen Dank. Einstimmig. Dann rufe ich auf die Beschlussvorlage S-189-2022, Feststellung der Sitzverteilung in den Fachausschüssen nach der Bürgermeisterwahl am 28.08. Oh, was ist denn das für eine Jahreszahl? 222, da sind wir aber lange her. Müssten wir vielleicht noch bitte ändern im Eiris, denn Frau Schwarze. Genau. Es ging ja dort um die neue Sitzverteilung. Dort war ja quasi die Aufteilung zwischen der SPD-Fraktion und der CDU-FDP-Fraktion. Gab es neue Sitzverhältnisse? Die beiden Fraktionen haben sich denn geeinigt? Gehe ich da recht in der Annahme? Ich gucke beide Fraktionsvorsitzenden an. Ja? Ja? Gut. Dann führe ich kurz aus. Die Stadtverordnetenversammlung stellt folgende Sitzverteilung fest. Erstens, Ausschuss für Haushalt, Finanzen, Liegenschaften, SPD-Fraktion 4 Sitze, Fraktion Die Linke 2 Sitze, CDU-FDP-Fraktion 2 Sitze, Fraktion Bürger für Wilder Grüne 1 Sitz. Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaft, SPD-Fraktion 3 Sitze, Fraktion Die Linke 2 Sitze, CDU-FDP-Fraktion 3 Sitze, Fraktion Bürger für Wilder Grüne 1 Sitz. Ausschuss für Bau und Planung, SPD-Fraktion 4 Sitze, Fraktion Die Linke 2 Sitze, CDU-FDP-Fraktion 2 Sitze, Fraktion Bürger für Wilder Grüne 1 Sitz. Ausschuss für Bildung und Soziales, SPD-Fraktion 3 Sitze, Fraktion Die Linke 2 Sitze, CDU-FDP-Fraktion 3 Sitze, Fraktion Bürger für Wilder Grüne 1 Sitz. Und zu guter Letzt, Ausschuss für Umwelt und Kommunale Ordnung, SPD-Fraktion 3 Sitze, Fraktion Die Linke 2 Sitze, CDU-FDP-Fraktion 3 Sitze, Bürger für Wilder Grüne 1 Sitz. Wer dieser Beschlussvorlage so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das ist einstimmig. Ich bedanke mich recht herzlich dafür. Dann rufen wir auf die S195-2022 Neubesetzung der Fachausschüsse. Gibt es dazu noch Redebedarf? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dieser Beschlussvorlage so zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Dann rufe ich die Beschlussvorlage F-168-2022 auf, Abberufung von 2 sachkundigen Einwohnern aus den Fachausschüssen. Es geht einmal um den Ausschuss Haushalt, Finanzen, Liegenschaften. Frau Sievert-Hus wird mit sofortiger Wirkung als sachkundige Einwohnerin abberufen. Und Ausschuss für Bildung und Soziales. Frau Geißler wird mit sofortiger Wirkung als sachkundige Einwohnerin abberufen. Die Abberufung erfolgt gemäß Antrag der SPD-Fraktion. Gibt es dazu Redebedarf? Nein, das freut mich. Wer dieser Beschlussvorlage dann so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Einstimmig. Vielen Dank. Bevor wir die nächste Beschlussvorlage Grundschulcampus aufrufen, machen wir eine kleine Lüftungspause, weil ich denke, da wird sicherlich noch die eine oder andere Frage geben. Wir sehen uns wieder um 20.50 Uhr. Ich bitte alle wieder ihre Plätze einzunehmen. Gut, vielen Dank. Dann machen wir weiter. Ich rufe die Beschlussvorlage S-194-2022 Grundschulcampus Wildau auf und möchte nochmal Herrn Anders zitieren, der gesagt hat, wir reden heute über die ersten 1-2 Meter von einem 100-Meter-Lauf. Und es steht die vorliegende Variante 2 zur Abstimmung. Herr Wulpius, bitte.
Ja, vielen Dank. Wir hatten ja bereits im Stadtentwicklungsausschuss, als es noch eine E-Vorlage gab mit 2 Varianten, kritisch angemerkt, dass wir gerne in die Variantenentwicklung schon einbezogen worden wären. Final ist es jetzt ja so, und Herr Anders hat es ja auch ausgeführt, wir werden heute über die Variante 2 abstimmen. Auch wir haben es jetzt so verstanden, dass es erst einmal darum ging, grundsätzlich zu entscheiden, wie gehen wir weiter vor. Wird es ein extra Hortgebäude geben auf dem ehemaligen Meyerbeck-Gelände oder nicht? Oder reden wir, wie jetzt vorgelegt, über eine Doppelnutzung? Und ich möchte mich ausdrücklich dafür bedanken, dass unsere kritische Anmerkung zur Einbeziehung der Stadtverordneten schon Früchte getragen hat und dass es in der Zwischenzeit eine Einladung gibt an die Fraktionsvorsitzenden beim nächsten Treffen mit dem Generalplaner und dem MBJS zu dieser Thematik dabei zu sein. Und ja, also auch das sehe ich als Quantensprung in der Zusammenarbeit zu diesem Thema und freue mich, dass es da jetzt gut gemeinsam vorangehen wird und wie auch heute in der Einwohnerfragestunde bereits angedeutet, erhoffen auch wir uns, dass da noch mehr geht im Kontext Doppelnutzung, also dass wir hier tatsächlich vielleicht in Größenordnungen über eine wirkliche Doppelnutzung final reden können, was sicherlich pädagogische Vorteile hat, aber mindestens auch finanzielle und energetische. Vielen Dank.
Dann kommen wir zur Abstimmung der Beschlussvorlage. Wer der Beschlussvorlage in der vorliegenden... Ach, Frau Krebs, habe ich gar nicht gesehen. Na dann, bitteschön.
Ich finde das auch sehr schön, was Herr Wulpius gesagt hat. Nichtsdestotrotz haben wir oder ich in der letzten Legislaturperiode die Diskussion um die Erweiterung der Grundschule eigentlich immer alternativlos oder auch sehr unter Druck empfunden. Dennoch ist das jetzt tatsächlich die 4. Planung. Und ja, unsere Kritik richtete sich immer dahingehend, dass die Fläche recht klein ist der Außenbereich der Freifläche entspricht zwar jetzt den rechtlichen Voraussetzungen, doch nach wie vor ist es knapp. Und wir hätten uns gerne Gedanken gemacht über einen zweiten Schulstandort, auch vielleicht im Hinblick einer späteren Erweiterung der Grundschule. Auch denken wir, dass man nicht unbedingt 2 Turnhallen weiterhin da auf dem Grundstück bauen könnte. Mit dieser 2. Variante wird versucht jetzt, ja, kostengünstiger zu bauen. Das finden wir gut, auch angesichts dieser Lage, der großen Lage. Doch insgesamt können wir uns nach diesem Prozess, auch wenn er jetzt, wenn die Diskussion und das Gespräch darüber konstruktiver stattfinden wird, nur enthalten.
Vielen Dank, Herr Lebrandt.
Nur eine kurze Bemerkung. Also Wir werden uns als Fraktion enthalten, um dem noch nie entgegenzustehen. Ich möchte darauf hinweisen, dass die erste Planung von Kosten von 18 bis 20 Millionen ausgegangen sind und sind wir bei 40 Millionen. Das heißt 20 Millionen mehr, die den Stadthaushalt belasten durch dieses ganze Prozedere und die ganzen Entwicklungen. Und ich möchte die mal in Relation, weil gefragt worden ist, die 20 Millionen Mehrkosten in 100.000 für den Energiehärtefall, nur fürs Protokoll, möchte das mal in Relation setzen. Und da sind große Fehler gemacht worden. Aber wir wollen dem nicht im Wege stehen, sondern wir werden uns enthalten.
Vielen Dank für Ihre Ausführung. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Wer dieser Beschlussvorlage in der vorliegenden Form zustimmt, bitte ich jetzt ums Handzeichen. 14 Ja-Stimmen, Gegenstimmen, keine Enthaltung, 4. Damit gilt die Beschlussvorlage als beschlossen. Dann muss ich hier ins Zurück und rufe auf die Beschlussvorlage S170, Erhöhung des Zuschusses zur Mittagsversorgung für Schülerinnen und Schüler der Grundschule der Stadt Wildau im Jahr 2023. Diese wurde von den Ausschüssen empfohlen. Es gibt hier keinen Redebedarf, wie ich sehe. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dieser Beschlussvorlage so zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank dafür. Dann rufe ich auf die Beschlussvorlage S171-2022, Erhöhung des Zuschusses zur Mittagsversorgung für Schülerinnen und Schüler der Ludwig-Witthöft-Oberschule der Stadt Wildau im Jahr 2023. Auch die wurde in den Fachausschüssen empfohlen. Hier gibt es keinen Redebedarf, wie ich sehe. Kommen wir zur Abstimmung. Wer dieser Beschlussvorlage so zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank dafür. Dann rufe ich auf die Beschlussvorlage S172-2022, Schließtage in den kommunalen Kindertagesstätten der Stadt Wildau vom 27.12. bis 29.12.2023 für dieses Jahr. Dieses wurde auch empfohlen, hier gibt es keinen Redebedarf mehr. Wer dieser Beschlussvorlage so zustimmt, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Sind 17 Ja-Stimmen, gibt es Gegenstimmen, gibt es Enthaltungen? Eine. Damit gilt die Beschlussvorlage als beschlossen. Ich rufe auf die Beschlussvorlage S173, Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Wildau über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass besonderer Ereignisse an Sonntagen im Jahre 2023. Herr Hillebrand, Sie haben das Wort, bitteschön.
Fürs Protokoll, ich folge der Empfehlung meiner Gewerkschaft Verdi. Aufgrund der Arbeitnehmersituation und der Sonntagsarbeit würde ich dieser Vorlage nicht und der weiteren Vorlage nicht zustimmen.
Vielen Dank für Ihre Anmerkung. Gibt es weiteren Redebedarf? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir auch hier zur Abstimmung. Wer dieser Beschlussvorlage in der vorliegenden Form zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Zwölf Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Sechs Gegenstimmen. Damit gilt die Beschlussvorlage als beschlossen. Ich rufe auf die Beschlussvorlage S177, Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Wildau über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass regionaler Ereignisse an Sonntagen im Jahre 2023. Gibt es hierzu Redebedarf? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bringen wir diese zur Abstimmung. Wer dieser so zustimmt, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Zwölf Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Sechs Gegenstimmen. Damit gilt auch diese Beschlussvorlage als beschlossen. Ich rufe auf die Beschlussvorlage S174. Weil die ist, genau. Die Fünfzügigkeit der Grundschule Wildau.
Gibt es hierzu Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Dann bringen wir auch diese Beschlussvorlage zur Abstimmung. Wer dieser so zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Dann rufe ich die Beschlussvorlage S175-2022 auf, Vierzügigkeit der Ludwig-Witthöft-Oberschule Wildau. Hier gibt es auch keinen Redebedarf, dann kommen wir zur Beschlussfassung. Wer dieser Beschlussvorlage in der vorliegenden Form zustimmt, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Dann rufe ich auf die Beschlussvorlage I190-2022. Es handelt sich hierbei um eine Informationsvorlage, die einem Abgeordneten vorliegt. Sollten hier noch Fragen sein, dann bitte an die Verwaltung wenden. Dementsprechend müssen wir hier nicht drüber befinden. Darum kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das wäre die Beschlussvorlage S176-2022, Durchführung eines Projektes im Rahmen der Förderrichtlinie Pflege vor Ort im Jahre 2023. Dazu möchte ich sagen, ich werde mich hierzu als befangen erklären und werde die Leitung dieser Beschlussvorlage an meinen Stellvertreter übergeben und werde mich kurz entfernen.
Ja, vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen zu dem Tagesordnungspunkt? Ja, Frau Zifol?
Ich werde mich zu der Abstimmung auch enthalten und wollte fragen, ob ich den Raum verlassen soll oder hier sitzen bleiben darf.
Genau, die Geschäftsordnung sieht gar nicht vor, dass der Raum verlassen werden muss. Insofern, also eigentlich im Zuschauerraum, aber ich glaube, wir lassen mal die Kuh im Dorf heute. Gibt es weiteren Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Wer der Beschlussvorlage S176-2022, wer die beschließen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Oh Gott. Ich zähle 13. 13 dafür. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei 2 Enthaltungen und 2 befangen, müssten wir? Nee, knapp daneben. Eine Stimme fehlt. Da haben wir uns vielleicht verzählt, Frau Schwarze. Bitte nochmal die Fürstimmen. 1, 2, 3, 4, 5. 13.
14, Herr Schenk. Habe ich nicht gezählt. Ja, 14, ne? Er ist dafür.
Bitte nochmal, ich habe mit Herrn Schenk 13, Entschuldigung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, also ich hatte Herrn Dr. Steinhagel nicht. Also bei 14 Stimmen dafür ist die Beschlussvorlage angenommen und ich würde mal den Vorsitzenden wieder reinbitten, der kann besser zählen.
Gut, vielen Dank für die Vertretung. Dann rufen wir auf die Beschlussvorlage S178-2022, fünfte Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren und Abgaben zur Niederschlagswasserentsorgung in der Stadt Wildau, Niederschlagswasserabgabensatzung. Ich denke, das wurde ausführlich erläutert und erklärt. Redebedarf scheint keiner mehr zu sein. Dann bringe ich diese Beschlussvorlage zur Abstimmung. Wer dieser so zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen, Herr Stock? Dankeschön. Damit diese Beschlussvorlage als beschlossen.
Dann rufe ich auf die S183/2022, Grundsatzbeschluss zum Fortbestand zur Sanierung und baulichen Erweiterung der Kita Zwergenland am jetzigen Standort in der Freiheitsstraße 100 und 102. Hier gibt es auch keinen Redebedarf mehr. Wer dieser Beschlussvorlage in der vorliegenden Form zustimmt, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das sind 17 Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltung? Eine Enthaltung. Damit gilt diese Beschlussvorlage als beschlossen. Dann rufe ich auf die S180/2022, Benutzung und Gebührensatzung für die städtischen Einrichtungen der Stadt Wildau. Gibt es dazu noch Redebedarf? Nein. Dann kommen wir zur Beschlussfassung. Wer dieser Beschlussvorlage in der vorliegenden Form zustimmt, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Einmal enthalten. Damit gilt auch diese Beschlussvorlage als beschlossen. Dann rufe ich auf die F185/2022, Selbstbindungsbeschluss zur Erhaltung der Infrastruktur und Sicherung der Entwicklung der Stadt Wildau. Die SPD-Fraktion beantragt hier namentliche Abstimmung. Gibt es hierzu noch Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Nee, ob es noch Redebedarf über den Antrag als solche gibt. Namentliche Abstimmung ist beantragt durch die Fraktion, das wird so gemacht. Jetzt haben Sie das Wort, Herr Hillebrand.
Die Diskussion über diesen Antrag ist ja schon länger geführt worden. Ich möchte noch mal die Argumente zusammenfassen, warum wir das ablehnen, weil der Antrag hat es in sich. Er ist erstens unseriös, weil es fehlt genau der Punkt, um den es in diesem Antrag geht. Es geht nicht um die drei Areale, die bebaut werden, sondern es geht darum, was nicht bebaut werden soll, nämlich das Dahme-Nord-Ufer. Schlussfolgernd folgt hier auf den Antrag F185 auch der Antrag F186. Zweitens ist er unnötig, weil die Stadtverordnetenversammlung sowieso über jedes neue Bauprojekt abstimmen wird. Drittens ist er einengend, weil wir dadurch festgelegt werden, über Jahre festgelegt werden, auf Baumaßnahmen, die wir im Grunde genommen noch alle gar nicht überschauen können. Und eine Sache ist, ich würde sagen, wir machen uns ein bisschen nicht gerade lächerlich, aber ich würde sagen, in anderen Gemeinden dürften die über uns schmunzeln. Das ist der Zeitraum. 31.12.2042. 20 Jahre lang soll das also gelten. Gehen wir mal zurück, 20 Jahre zurück, 2002 in Wildau. Weißt du, ich bin seit 2010 hier. Wir wissen alle, was in den 20 Jahren passiert ist und wie sehr sich eine Gemeinde verändert hat. Von 20 Jahren davor will ich gar nicht reden, also 1982. Aber wir sind in der Lage, 20 Jahre im Voraus hier einen Beschluss zu fassen. Wie viele wissen, bin ich ja Historiker. Und wir Historiker arbeiten mit Generationen. Generationen, das heißt 25 Jahre. Das 20 Jahre sind fast eine Generation, die aufwächst in einem Wildau, dem wir sagen wollen, in 20 Jahren werden wir nur diese drei Areale verbauen. Das ist keine seriöse Kommunalpolitik. Es geht auch gar nicht darum. Es geht eigentlich um andere Sachen. Deshalb kann man diesem Antrag nicht zustimmen. 20 Jahre, überlegen Sie mal.
Frau Schulz, Sie hatten sich gemeldet, bitte.
Ja, danke. Zum einen möchte ich anmerken, dass es in der Beschlussvorlage lautet grundsätzlich, was im juristischen Sprachgebrauch bedeutet, dass auch Ausnahmen zulässig sind. Soll nicht generell für jede Art der Entwicklung ausgeschlossen werden, sondern lediglich dafür gesorgt werden, dass wirklich kein neues Baurecht geschaffen wird, ohne dass wir hier darüber diskutieren. Und finde ich ganz besonders, für mich persönlich wichtig ist auch diese Rückauflassungsvormerkung, wenn Sachen veräußert werden, dass man sich diese Rechte sichert. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, über den ja hier
abgestimmt wird. Und der zählt ja ganz, die Beschlussvorlage zählt ja auch ganz besonders darauf ab. Ich habe hier heute auch mein Buch mitgebracht, ein Handbuch zur Innenentwicklung. Es soll in Randflächen eigentlich nicht immer Neues geschaffen werden, sondern mehr in Innenräumen verdichtet werden. Und ja, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Danke.
Vielen Dank dafür. Herr Wilde, bitte.
Ich möchte ausdrücklich für diesen Antrag werben. Herr Hillebrand hat recht. 20 Jahre sind eine lange Zeit. Und wenn wir die letzten 20 Jahre, gar die letzten zweimal 20 Jahre vergleichen, ist eine Menge passiert. Und wer hätte Ende der 80er Jahre gedacht, in welcher Form wir eines Tages hier sitzen? Was sich in Wildau allerdings nicht geändert hat, das ist die zur Verfügung stehende Fläche. Und immer mehr wurde in den letzten Jahren an der zur Verfügung stehenden Fläche bebaut. Und immer weniger steht zur weiteren Entwicklung zur Verfügung, wenn wir zudem den grünen Charakter der Stadt erhalten wollen. Wir haben die Infrastrukturuntersuchung lange diskutiert und ausgewertet. Wir haben dort die Beschränkungen erlebt, die wir uns selber auferlegen, wenn die Stadt weiterhin zügellos wächst. Und wir haben in den Diskussionen auch die Folgen dessen gehört, was wir planen müssen, welche Pflichtaufgaben wir als Stadt haben, wenn wir diese Entwicklung auf 13.000, auf 14.000 Einwohner gehen. Ich erinnere mich sehr genau, dass unser Kämmerer davon sprach, dass wir mit dem Kredit, den wir für die Erweiterung der Grundschule aufnehmen, uns in den nächsten 20 Jahren beschäftigen wird. Wir also in den nächsten 20 Jahren keine großen finanziellen Spielräume haben, um andere große Infrastrukturprojekte zu wuppen, die aber realisiert werden müssten, wenn die Einwohnerzahl weiterhin wächst. Und ich möchte schon, dass wir uns zunächst bis zum Erreichen dieser Einwohnerzahl von ca. 14.000 auf das konzentrieren, was für die Stadtentwicklung, die innerstädtische Entwicklung aus unserer Sicht wichtig ist. Und das sind eben diese drei genannten Areale. Wir Wert legen auf die Sozialwohnungen, die entlang der Birkenallee entstehen sollen. Wir Wert legen auf die Entwicklung des Bereichs um den Stichkanal, der seit Jahren vernachlässigt wird. Wir Wert legen auf die Entwicklung des Geländes ehemals Meyerbeck und damit auch wieder an drei Standorten Bemühungen unternehmen, um eine kieznahe Versorgung, eine Gestaltung der Areale zu erreichen und das Leben in Wildau wieder auf einen neuen Qualitätsstandard zu heben. Wir könnten, wenn es nach Investoren geht, all das bebauen, was an freien Flächen zur Verfügung steht. Und da zählt nicht nur das Nordufer dazu, da zählt der Bereich entlang der Miersdorfer Straße gegenüber dem Rosenanger. Dazu zählen die Flächen entlang der Kochstraße, entlang der Goethebahn. Wir könnten hier Einwohnerzahlen erreichen. Ich glaube, da würde uns allen schlecht werden, weil es uns nicht gelingen wird, auf dieser kleinen Fläche, die wir als Stadt zur Verfügung haben, die Infrastruktur gleichartig mitwachsen zu lassen. Wir dazu finanziell auch nicht in der Lage wären. Und dieser Beschluss soll sehr wohl demonstrieren, worauf wir Schwerpunkte legen, welche Areale entwickelt werden können und sollen. Und insofern sehe ich nicht nur, was in 20 Jahren geschehen kann, ich muss auch zur Kenntnis nehmen, was in 20 Jahren nicht geschehen kann, welche finanzielle Leistungsfähigkeit wir nicht haben. Und nehmen Sie es mir nicht übel, auch in 20, auch in 40 Jahren wird die Stadt Wildau keine weiteren Flächen haben. Und da unterscheiden wir uns eben sehr vom Flächenangebot beispielsweise von Schönefeld oder von Königs Wusterhausen. auf dem wir weitere Entwicklungsmaßnahmen, infrastrukturelle Entwicklungsmaßnahmen durchführen könnten. Danke.
Vielen Dank, Herr Wilde. Herr Wulpes, bitte.
Vielen Dank. Weil es gerne in den Redebeiträgen für diesen Antrag so klingt, als würde dagegen stimmen bedeuten, man würde ungebremstes, zügelloses Wachstum befürworten, sich gegen den grünen Charakter Wildau entscheiden und nicht anerkennen, dass wir Probleme mit der Infrastruktur haben, möchte ich an dieser Stelle klar zum Ausdruck bringen, dass all das nicht Grund ist für meine Gegenstimme, sondern, und das hatte ich in dem einen oder anderen Ausschuss auch schon zum Ausdruck gebracht, ich durchaus für all das stehe, aber diesen Beschluss für völlig unsinnig halte und unnötig halte, genau wie den vorhergehenden Beschluss dieses Moratoriums für die Schaffung von neuem Baurecht, weil wie der Kollege Hillebrand es bereits ausgeführt hat, Schaffung neuen Baurechts geht sowieso nur durch dieses Gremium. Das heißt, wir müssen heute hier nicht beschließen, dass wir perspektivisch kein Baurecht schaffen wollen, sondern wir müssen es einfach nur perspektivisch nicht tun. Das heißt also mindestens der Teil mit diesem Selbstbinden bis 2042 ist völlig unsinnig und unnötig und wie gesagt, deswegen heute hier meine Gegenstimme. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Wulpius. Herr Hildebrand, bitte. Und dann Frau Rudolph.
Ich möchte auf Herrn Wilde eingehen. Sicherlich ist das richtig, dass wir hier über Einwohnerzahlen von Wildau diskutieren müssen. Und ich glaube auch, dass niemand hier diese Stadt zubetonieren will und sozusagen 18.000 bis 20.000 Einwohner haben will und die Meersdorfer Straße noch bebauen will. Ich glaube, das ist ja alles schon diskutiert worden. Was aber wirklich nicht diskutiert worden ist, das habe ich auch im Stadtentwicklungsausschuss gesagt, eine detaillierte, seriöse Entwicklung wie die Entwicklung dieser Stadt. Dazu gehört nämlich zum Beispiel auch ein Verkehrskonzept, ein Konzept der Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger über Treffpunkte und so weiter. Das ist nicht im Detail passiert, aber gleichzeitig wird dann festgehalten, das dürfen nicht mehr als 14.000 sein. Und es sind diese drei Areale. Das erschließt sich mir nicht. Natürlich müssen wir über Einwohnerzahlen diskutieren, über Grün. Wir müssen darüber diskutieren, welche Möglichkeiten haben die Menschen in der Stadt. Und jetzt beginnt auch die Diskussion über ein Verkehrskonzept und wie wir das denn lösen. Weil das, wer auf die Straßen guckt, heutzutage weiß ja, was das für ein Problem ist. Was mir überhaupt nicht erschließt, warum müssen wir uns da einhängen? Wir können doch sowieso jedes Mal entscheiden, was wir bebauen wollen, was wir nicht bebauen wollen. Deshalb hat für mich dieser Antrag, genau wie das Baumoratorium, einen ganz anderen Zweck. Und er ist auch im Sinne einer Stadtentwicklung des Zieles, das Sie formulieren, nämlich ein vernünftiges Verhältnis von Größe einer Stadt, Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten, wird dem überhaupt nicht gerecht ist, wenn man schon über Qualität von Anträgen spricht, nicht nur Interesse geleitet, sondern auch mit der heißen Nadel gestrickt.
Vielen Dank, Herr Hillebrand. Frau Rudolph, bitte.
Also ich finde 20 Jahre eine sehr lange Zeit, also viel zu lang. Und ich bin auch der Meinung, dass man mal darüber nachdenken sollte, was jetzt alles so in Planung ist. Also das wäre dann der Schichtkanal, das wäre Meierbeck und das wären die Sozialwohnungen dort bei der ehemaligen Mensa. Und warum wird denn hier immer betont, unsere Stadt soll grün bleiben? Eigentlich ist doch Wildau grün. Und ich möchte jetzt mal nicht sagen, dass wir was haben von den Feldern da hinten Goethebahn. Ganz ehrlich, der Bauer Behnke ist ja gestorben und was die Kinder da mit den Feldern machen, ist ja ihre Sache, aber steht auf dem anderen Blatt, aber okay. Und ich finde es in dieser heutigen Zeit sehr, sehr kurzsichtig zu sagen, die 20 Jahre, da machen wir nichts. Ich könnte ja bösartig sagen, in 20 Jahren sind ja einige Stadtverordnete nicht mehr am Leben, vielleicht rücken dann neue nach. Aber ich nehme jetzt das Recht als junge Stadtverordnete mal heraus, dass ich hoffe, dass die nächste Generation einen weiseren Entschluss denn fest.
Vielen Dank für die Ausführung, Frau Rudolph. Frau Krebs, bitte.
Ich finde auch, dass die Birkenstraße und das Stichkanalgelände und auch Meyerbeck ganz wichtige Punkte sind, die entwickelt werden sollen. Doch vor 2,5 Jahren gehörten da auch noch bei Ihnen, da war ich noch gar nicht oder wurde gerade erst gewählt, noch ganz klar das Dahme-Nordufer auch dazu. Und da wurden auch schon Jahre davor Investoren gesucht, die das Gelände entwickeln sollten. So, ich wundere mich, dass jetzt mit einmal dieses Gelände gar nicht mehr aufgeführt wird. Und ich meine zu behaupten jetzt, dass, also mir fehlt da tatsächlich die Sachorientierung bei diesem Ausschluss. Und ich sehe da auch eine Parallele zu der Entscheidung des Stichkanals. Da wurde auch lange vorher geplant und mehrere Jahre vorher geplant und dann aufgrund einer kurzen Entscheidung, vielleicht ein paar Wochen vorher, wurden schöne Blättchen rumgereicht und da wusste jeder, dass dahinter keine vernünftige Planung steckt, sondern nur eine schöne Idee, wurden diese langjährigen Planungen beiseite geworfen. So, und jetzt haben wir wieder eine Situation bei dem Dahme-Nordufer, wo auch schon viel Geld investiert wurde, nicht von der Stadt. Und es wurde lange wurde das getragen und mitentwickelt. Und ich zweifle einfach an dieser Sachorientierung, die hier vorgestellt wird. Darum geht es nicht. Und ich denke, mit einem guten Willen könnte man auch alle Projekte fortschrittlich entwickeln.
Vielen Dank, Frau Krebs. Herr Wilde, bitte.
Vielleicht von meiner Seite abschließend zu dem Thema. Genau das ist in der Stadt gemacht worden. Über viele Jahrzehnte, über Jahre hinweg. Es wurde immer über Einzelprojekte befunden. Und all diese Einzelprojekte waren ja ganz toll. Und all diese Einzelprojekte für sich wurden dann befürwortet und viele davon umgesetzt. Und irgendwo habe ich gesagt, da fehlt doch der große Plan. Da fehlt doch das, was auch Herr Hillebrand eingefordert hat. Die Konzepte im Gesamten. Und das haben wir angeschoben in der letzten Legislaturperiode mit der Beauftragung dieser Infrastrukturuntersuchung, wo uns letztlich vor Augen geführt wurde, welche Folgen für die Wildauer Infrastruktur, für das Wildauer Leben es hätte, wenn wir diese oder jene Einwohnerzahl erreichen. Und wir sind der Meinung, dass wir mit 14.000 Einwohnern in Wildau, und die haben wir ja noch nicht, und in dieser Zeit werden nicht nur diese drei Projekte verwirklicht, dort gibt es noch eine Reihe von in Kraft gesetzten B-Plänen, die alle noch der Umsetzung harren, aber eines Tages umgesetzt werden. Wir erleben die ersten Baumaßnahmen, Schertlingstraße, Bergstraße. Wir werden in absehbarer Zukunft die ersten Baggerrollen sehen hinter dem Rewe-Gelände. Und so gibt es noch viele Projekte, die mit oder ohne unser Zutun, die mit bestehenden B-Plänen realisiert werden. Wer sagt denn, dass es nur diese drei sind, die noch im Wachsen sind, wofür wir noch gar keine B-Pläne haben? Diese aber uns als wichtige innerstädtische Vorhaben auf eine Einwohnerzahl bringen, die wir verkraften. Würden wir jetzt das Dahme-Nordufer umsetzen in dieser Form, dann wären wir erstens weit über die 14.000 hinweg, schon bei 15.000 Einwohnern. Und dann wäre die Wiese bei Meyerbeck immer noch grün, wäre das alte AWU-Gelände immer noch mit brüchigen Garagen, Großgaragen bebaut. Und die Sozialwohnungen in der Birkenallee würden immer noch nicht stehen, hätten aber schon 15.000 Einwohner. Und das ist die Abwägung bei all dem. Das ist jetzt die Schlussfolgerung dessen, dass wir nicht nur einzelne Bauprojekte begutachten, einzelne Projekte für gut befinden, sondern die Zusammenhänge über die Stadt legen wollen. Und so kam dieser Beschluss zustande, wohl wissend auch um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt innerhalb der nächsten 20 Jahre, wenn wir jetzt dieses Projekt Erweiterung Grundschule anfassen.
Vielen Dank, Herr Wilde. Dann schreiten wir jetzt zur namentlichen Abstimmung. Ich rufe nacheinander auf und dann bitte ich um das Votum. Herr Bürgermeister. Nein. Herr Stöpper.
Ja.
Frau Ziervogel. Ja. Frau Schulz.
Ja.
Herr Dr. Sternagel. Wie bitte? Ja. Herr Richter. Ja. Herr Eckert.
Ja.
Herr Wilde.
Ja.
Herr Weidler. Herr Scheiner.
Ja.
Frau Scheiner. Herr Stock. Herr Schenk. Frau Rudolph.
Nein.
Frau Krebs.
Natürlich nein.
Herr Hillebrand.
Nein.
Frau Festerling. Nein. Herr Kröger ist entschuldigt abwesend. Herr Vulpius.
Nein.
Ich zähle aus. Zwölf Ja-Stimmen. Sechs Nein-Stimmen. Damit gilt die Beschlussvorlage als beschlossen. Ich bitte um etwas Ruhe im Saal und rufe auf die nächste Beschlussvorlage, Aufhebung Bauleitverfahren, die F186-2022, Aufhebung Bauleitverfahren, Dahme Nordufer. Die SPD-Fraktion beantragt namentliche Abstimmung. Herr Hillebrand, Sie haben das Wort.
Das hätte ich jetzt auch beantragt, aber die SPD-Fraktion ist mir zuvor gekommen. Wir haben ja jetzt, das ist natürlich der Folgeantrag, weil darum geht es ja im Grunde genommen, dass das nicht gemacht werden soll. Das ist aber natürlich mit Haken und Ösen und mit Risiken verbunden. Wir haben ja heute rechtliche Gutachten bekommen. Ich hätte gerne gewusst vom Hauptverwaltungsbeamten, wie er einschätzt, wie die rechtliche Situation seiner Person als Hauptverwaltungsbeamter und der Stadtverordneten, sobald er das beantworten kann, das weiß ich natürlich nicht, zur Zustimmung, wie er das sieht, weil in einem dieser Gutachten wird ja gesagt, dass das rechtlich sehr heikel wäre. Und der zweite Punkt ist immer noch dabei, wenn wir das beschließen, das kursieren ja unglaubliche Zahlen im Raum, was bedeutet das für eventuelle Sie haben das ja gesagt, Herr Wilde, finanzielle Mehrbelastungen der Stadt, weil es geht ja da um eventuelle Rechtsansprüche von Bauwert und um Dekontaminierung. Kann das jemand hier in diesem Raum beziffern? Bei der Dekontaminierung, das wird auch in den beiden Gutachten, die ich heute gelesen habe, ausgeführt, geht es ja darum, dass vom Umweltamt gesagt worden ist, bei der jetzigen Lösung mit Bauwert müsste die Stadt ja nicht bezahlen, aber wenn diese Dekontaminierung eben nicht vorgenommen wird und dieses Gelände eben nicht bebaut wird, wie wir ja eben beschlossen haben, könnte es ja sein, dass die Stadt aufgefordert wird, eine Dekontaminierung vorzunehmen. Und da hätte ich gerne gewusst, auch von der Verwaltung, wie realistisch ist diese ganze Geschichte und was kostet uns das?
Bitteschön.
Ja, also ich versuch's mal. Also so eine klare Antwort kann man gar nicht darauf geben. Ich sag mal, hier geht's jetzt darum, die Bauleitplanung fortzuführen oder nicht fortzuführen, den Beschluss, was dieses alles nach sich zieht, kann ich mit Bestimmtheit einfach nicht sagen. Ich weiß nicht, wie die Umweltbehörden sich verhalten werden, was da kommt. Da wird spekuliert, dass da schnell irgendwelche Sachen kommen können. Es kann aber auch sein, dass da lange gar nichts passiert, so wie ja auch lange gar nichts passiert ist. Wie sich Bauwert verhalten wird, da gibt es mittlerweile Positionspapiere, die versendet worden sind, die jeder Stadtverordnete auch erhalten hat, wo es dann wiederum Gegenpositionspapiere gibt. Ja, also das muss man alles sehen, wie sich das dann entwickelt. Also ich kann, das ist für mich jetzt so ein klein Stück weit auch ein spekulativer Bereich, den ich jetzt gar nicht irgendwie mit meiner Meinung auch noch bedienen möchte. Fakt ist, Aus meiner Sicht finde ich es unglücklich, wie mit dem Investor umgegangen wird. Er ist von der SVV, nicht von dieser, sondern von der vorherigen, mehr oder weniger eingeladen worden, hier Dinge zu tun für die Stadt Wildau. Nach bestem Wissen und Gewissen. Er hat sich engagiert, hat sich finanziell engagiert und fühlt sich jetzt natürlich auch mal rein menschlich gesehen vor dem Kopf gestoßen. Das finde ich in einer Art und Weise zumindest bedenklich. Ja, die Kommunikation verlief ja streckenweise sehr schwierig oder gar nicht. Zwischenzeitlich hatte ich auch mit Herrn Dr. Leibfried ein Gespräch gehabt, um die Kommunikation zumindest wieder aufzunehmen. Aber rein rechtlich ist es jetzt so, wie es ist. Auch das möchte ich hierzu sagen, wenn dieser Beschluss so dann kommt, dann ist zumindest auch eine Klarheit für die Verwaltung. Dann wissen wir, was wir zu tun haben und dann werden wir uns auch an diesen Beschluss halten. Also da gibt es auch gar keinen Zweifel dran. Vielmehr kann ich jetzt so aus dem Kalten und aus dem Lameng und ohne, dass ich mich jetzt hier irgendwie in Schwierigkeiten begebe, tatsächlich nicht sagen.
Vielen Dank, Frau Schulz und dann Herr Wilde und dann Herr Wulpius.
Danke. Ich würde kurz, abgesehen von den ganzen Dokumenten, die uns durch die verschiedenen Anwaltskanzleien mitgeteilt wurden, noch ein paar persönliche Aspekte, die mir wichtig sind, dabei vortragen. Zum einen hatte ich ja bereits erwähnt, besser bauen in der Mitte. Aus einem der Schriftstücke geht hervor, und das ist auch meine persönliche Meinung, wir sollen doch bitte sparsam und schonend mit Grund und Boden umgehen. Und ich weiß nicht, ob Sie sich die Fläche alle mal angesehen haben. Das ist eine ziemlich große Fläche mit viel Grün, mit vielen Laubbäumen zusammenhängend gewachsen. Und ich weiß nicht, ob Sie sich mal mit dem Thema Wald befasst haben. Das würde ich eigentlich allen, die sich, oder auch zusammenhängende Pflanzen und welche große Bedeutung die gerade auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel für uns bestehen, nahelegen, sich damit mal zu befassen, wenn wir das jetzt alles platt machen und dann da ein paar einzelne Bäumchen entlang der Straße hinpflanzen, hat das eine ganz andere Wirkung auf uns in der Stadt, als wenn man diese Fläche da stehen lässt und im Zweifel einzäunt. Je nachdem, ne, was für Auswirkungen drauf zukommen, was danach damit passiert, das ist ja noch vollkommen offen. Und dann vertrete ich weiterhin persönlich die Meinung, dass eine Wohnbebauung auf einer Fläche, wo die Altlasten, es ist rechtlich zulässig, ja, aber sie werden hauptsächlich verkapselt und nicht entfernt. Und da finde ich eine Wohnbebauung äußerst bedenklich. Und alle anderen Argumente wurden schon beim vorherigen Tagesordnungspunkt genannt. Deswegen will ich Sie damit nicht weiter belasten.
Vielen Dank, Frau Schulz. Herr Wilde, bitte.
Zwei Bemerkungen zu zwei Vorrednern. Herr Hillebrand, wir haben eben nicht beschlossen, dass diese Fläche nicht bebaut wird. Wir haben einen Beschluss gefasst, wonach es dort keine Bebauung geben wird, die zu einer erheblichen Zunahme der Bevölkerungszahl führt. Und ich glaube, das klang auch in der Einwohnerfragestunde schon an. Mit einer Bebauung zum Zwecke Wissenschaft, Forschung oder ähnlichen Flächen, einer ähnlichen Verwendung, könnten wir uns, denke mal, alle uns sehr anfreunden. Und auch in diesem Zusammenhang wäre in dem erforderlichen Umfang eine umwelttechnische Sanierung vorzunehmen. Erstens. Zweitens, bei allem Respekt, Herr Nährlich, ich kann mich nicht erinnern, dass es die letzte Stadtverordnetenversammlung war, die den Investor eingeladen hätte. Ich war damals schon dabei. Ich denke, es waren Gespräche im Wesentlichen zwischen der VIVO und dem Investor. An eine Einladung, gar einen Beschluss der SVV in der letzten Legislaturperiode kann ich mich nicht erinnern.
Vielen Dank. Herr Wulpius, bitte.
Ja, vielen Dank. Als wir angetreten sind, seinerzeit neu gewählt, waren wir, ich glaube, tatsächlich zu fünft vehement gegen die Bebauung des Dahme-Nordufers. Und ich finde es irgendwie ja grotesk, dass ausgerechnet ich jetzt heute hier sitze und mich gegen diesen Beschluss wende. Ich tue das nicht, weil ich möchte, dass wir da in Größenordnung bauen. Also da hat sich meine Meinung gar nicht so sehr geändert, sondern ich verstehe tatsächlich nicht, was auf dem Weg in den letzten 3 Jahren passiert ist. Als wir angetreten sind, haben wir uns verständigt, fraktionsübergreifend mit der damaligen Bürgermeisterin und haben gesagt, was wir uns dort nicht vorstellen können, nämlich die Art der Bebauung, wie sie zu dem damaligen Zeitpunkt vorgesehen war, in Höhe, Dichte und Anzahl an Wohneinheiten, und sind, zumindest ist das meine Erinnerung an das erste halbe, dreiviertel Jahr, im Gespräch gewesen mit dem Investor, der tatsächlich, und so habe ich es auch all die Jahre verstanden und bis heute verstanden, ja irgendwie auch im Auftrag dieser Stadtverordnetenversammlung unterwegs war die letzten Jahre. Mit dem haben wir uns auseinandergesetzt und haben verhandelt. Und vieles von dem, was auch heute wieder gesagt wird und was auf den in den letzten Ausschüssen gesagt wurde an Gründen, warum wir jetzt da plötzlich gar nicht mehr mit diesem Investor bauen wollen, glaube ich, nach wie vor könnten wir in Gesprächen mit selbigen klären. Allerdings reden wir zumindest in Größenordnungen und in gewissen Konstellationen ja nicht mehr mit dem Investor seit 2 Jahren, sondern schaffen jetzt hier Tatsachen oder reden miteinander oder reden vielleicht auch noch mit unserer Tochter der Wildauer Wohnungsbaugesellschaft. Aber so ein gemeinsamer Termin, Stadtverordnetenversammlung, Wohnungsbaugesellschaft, Investor, Verwaltung, um zu klären, unter welchen Rahmenbedingungen wir hier miteinander weiter den ja vor vielen Jahren begonnenen Weg gehen könnten, das findet nicht statt oder fand nicht statt. Und ich glaube, das wäre zumindest ein Versuch wert gewesen, und dann hätte man immer noch beschließen können, wenn man sich so gar nicht einigt, dass das, was da vom Investor vorgesehen ist, aus Gründen meinetwegen dann nicht realisierbar ist. Und Herr Wilde, ich glaube nicht an die Geschichte mit der Bebauung mit Wissenschaft und Technik. Oder ich glaube zumindest auch nicht daran, dass wir dem dann irgendwie in Größenordnung unsere Stimmen geben werden, weil mindestens dann müssten Sie Ihrer Fraktionskollegin ja erklären, warum dann doch der wunderbare Wald abgeholzt wird. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Wulpius. Frau Krebs, bitte.
Ich wollte auch noch mal sagen, das Gelände ist eine Industriebrache. Es ist zwar jetzt Wald drauf gewachsen, aber es gibt in Wildau tatsächlich schöne Waldflächen, und das ist eine Industriebrache, und die ist kontaminiert. So, und die wird nie sauber werden. Da kann man ausbaggern, so viel man will, weil, so wenn ich das richtig verstanden habe, kommt es einfach aus dem Wasser, aus dem Grundwasser, und das kommt von der gegenüberliegenden Straßenseite und wird immer unterspült. So, und auch wenn man das ausbaggert, man setzt dann Obstbaum hin, der zieht das Wasser aus dem Grundwasser, und die Früchte wird man nicht essen können. Also das ist einfach ein Gelände, das kein Filetstück ist, vielleicht von der Lage her, weil man einen schönen Blick auf die Dahme hat. Und deswegen fände ich da Forschung eigentlich auch völlig unpassend. Wenn man da bauen möchte, dann so wie es geplant ist, ist schon schön. Klar, es werden dann mehr aber das ist meine Meinung, das habe ich jetzt schon häufig wiederholt, dass ich denke, man bräuchte keine Angst haben vor der zunehmenden Einwohnerzahl, es sei denn, man muss sich Gedanken machen für Verwaltung, man braucht Fachkräfte, natürlich zieht das Probleme nach sich. Aber die sind auch da, dass man versucht, sie zu lösen und nicht einfach Scheuklappen aufsetzt. So, und ich möchte einfach nochmal an eine Abstimmung kurz erinnern. Das war die nach dem Stichkanal, als Frau Müller damals sagte, nur weil man die Mehrheit hat, muss das keine richtige Entscheidung sein. Wir reden jetzt hier hin und her, und es ist klar, wie abgestimmt wird. Ist mir völlig klar. Aber ich möchte auch daran erinnern, was nach dieser Abstimmung mit dem Stichkanal passiert war. Es wird sich entschuldigt dafür, dass man so abgestimmt hat. Gleich danach ist Frau Homuth losgelaufen und hat versucht, trotzdem die Fördergelder zu bekommen. Wir wissen nicht, welche Folgen dieser Beschluss haben wird, auch für uns finanziell. Und sich jetzt auszumalen, wir verkaufen das Grundstück dann teuer oder wir bezahlen einfach, nehmen Kredit auf und bezahlen die Sanierung, verkaufen es dann ja teuer. Das sind, finde ich, wirklich Zahlen und Rechnungen, die entbehren, ja, glaube ich, wirklich der, also dem Sachverstand, wirklich.
Vielen Dank, Frau Krebs. Herr Hillebrand, Herr Schenk, Frau Rudolph.
Es geht ja gar nicht darum, dass man nicht über Einzelheiten einer Bebauung noch diskutieren könnte und sollte. Und dabei gibt es bestimmt noch viele Verhandlungen, die zu führen wären, darüber, ob und wie das bebaut wird. Aber dieser Antrag beschließt ja, dass es aufgehoben wird, also dass es gar nicht möglich ist, dort eine Wohnbebauung zu machen. Und dieser Antrag argumentiert ganz stark damit, dass im Grunde genommen das die Mehrheitsmeinung in Wildau sei. Und das wird mit der Bürgerversammlung begründet, wo dann ein ausgesuchter Teil von Menschen aus Wildau waren. Ich habe auf der Stadtverordnetenversammlung, auf der vorletzten, vorgeschlagen, dass man doch mal die renommierten Leute von Forsa fragt, die ja zu einem anderen Ergebnis gekommen sind, nach welchen Methoden sie gearbeitet haben und wie diese Zufallsumfrage mit einer sehr hohen Beteiligung zustande gekommen ist, um das zu überprüfen. Das ist aber nicht geleistet worden. Forsa ist nicht eingeladen worden. Und jetzt steht hier nur die Aussage, wir vertreten die Mehrheitsmeinung in Wildau. Das will ich jetzt erstmal ganz stark in Zweifel ziehen, ob das so ist, weil es ist nicht verifiziert. Also diese Begründung ist für mich keine Begründung. Ich will noch mal auf die Einwohnerfragestunde zurückgehen. Oder fangen wir mal so an. In den letzten 2-3 Jahren war Wildau geprägt von heftigsten Auseinandersetzungen. Und von der Bebauung des Grundstücks für die Engelstraße 56-57, das verhindert worden ist. Und in dem Rahmen dieser ganzen Auseinandersetzung ist die Bürgermeisterin Frau Homut mit einer ganz klaren, deutlichen Mehrheit abgewählt worden. Und jetzt haben wir eine Situation, die ein Bürger heute bezeichnet hat, die Politik von Frau Homut wird weitergeführt. Und das sehe ich ganz genauso. Also im Grunde genommen ist das eine Politik von Frau Homut durch CDU, FDP und SPD ohne Frau Homut, die einfach weitergeführt wird. In dem Sinne nichts in Wildau, und so interpretiere ich das, darf an die Zeit von Uwe Malich und Frank Kerber erinnern. So interpretiere ich das. Sie sollten nicht nur über eins im Klaren sein. Diese Stadtverordnetenversammlung ist noch 14 Monate im Amt. Die letzten Bürgermeisterwahlen haben bewiesen, dass die Mehrheitsfraktion bei ihren Kandidaten, die zusammen 25% der Stimmen bekommen haben, keine Mehrheit in der Bevölkerung mehr haben. Man kann jetzt natürlich hier Flöcke setzen, die also die Stadtverordnetenversammlung der nächsten Zeit noch beschäftigen werden, bevor sie das noch eventuell korrigieren. Oder man kann es im Interesse der Bürger lassen. Wenn man den Antrag nämlich nicht stellt, heißt das ja noch gar nicht, dass gebaut wird. Und man hat die Chance, darüber noch zu diskutieren. Sie können das machen und im Grunde genommen abtreten hier in der Stadtverordnetenversammlung nach dem Prinzip verdammt verbrannte Erde. Wir haben das noch durchgesetzt, aber in 14 Monaten sieht diese Stadtverordnetenversammlung ganz anders aus. Da bin ich mir sehr darüber im Klaren. Ich würde an Ihrer Stelle diesen Antrag zurückziehen.
Vielen Dank dafür. Herr Schenk, bitte. Herr Hüllebrand,
ja,
bitte.
Also ich möchte erstmal hier meinem einen Vorredner, Herrn Wilde, recht geben. Es ist nie ein Beschluss gefasst worden über dieses Gelände. Den damaligen Bürgermeister Dr. Uwe Malich und Herr Kerber haben diese Sache, ich sag's mal so, initiiert oder angefangen oder egal, wie man dazu sagt. Und Herr Hüllebrand, das, was heute beschlossen wird, hat nichts mit Frau Homo zu tun. Die Sachen, wenn es kein Verkehrskonzept gibt, bin ich grundsätzlich dagegen. Und es gibt keine Lösung, jedenfalls keine, die der Investor bezahlen will. Und so funktioniert das Ganze nicht. Wir haben ja gehört, die Schule, alles kostet eine Menge Geld. Die Infrastrukturbeteiligung, da müssten ein paar Millionen rüberwachsen erstmal. Also so funktioniert das nicht. Danke.
Frau Rudolph, bitte.
Also ich wollte mal grundsätzlich sagen, dass ich jetzt diese neue Idee mit Wissenschaft und Technik ein bisschen an den Haaren herbeigezogen finde. Und wo wollen Sie denn die Wissenschaft und die Technik hernehmen? Die ist in Adlershof und warum sollte die nach Wildau kommen? Nur mal so als Gedanke. Und worüber wir uns noch gar keine Gedanken gemacht haben, jetzt mal ein neuer Punkt. Am Ortsausgang in der Nähe vom Seniorenstift stehen zwei alte Vivo-Häuser, die da vor sich hingammeln. Interessiert auch keinen. Also warum sollten wir uns jetzt auf einmal um die Baracken am Abo-Gelände kümmern? Ich finde es viel schlimmer, dass am Ortsausgang da alte Häuser stehen, die da vor sich hingammeln. Ist auch nicht gerade ein schönes Ortsbild. Und grundsätzlich muss ich mal sagen, dass dieser Beschluss ja auch Sachen nach sich zieht, die keiner von uns weiß. Der Investor wird uns verklagen, wir haben die Umweltbehörde am Hals, um es mal so auszudrücken. Und ich erinnere nur mal ans Hasenwäldchen, was ja vermeintlich kleiner ist. Das ist eine Riesenfläche. Wenn wir die als Stadt sanieren müssen, es weiß keiner, was auf uns zukommt, dann sind wir pleite. Nur mal so.
Vielen Dank dafür. Da es keine weiteren Wortmeldungen und Redebeiträge gibt, kommen wir jetzt zur namentlichen Abstimmung. Ich rufe der Reihe nach auf und bitte dann ums Votum. Herr Bürgermeister.
Ich bin dagegen.
Herr Stöpper.
Ja.
Frau Ziervogel.
Ja.
Frau Schulz.
Ja.
Herr Dr. Sternagel. Herr Richter. Ja. Herr Eckert.
Ja.
Herr Wilde.
Ja.
Herr Weidler.
Ja.
Herr Scheiner.
Ja.
Frau Scheiner. Ja. Herr Stock.
Ja.
Herr Schenk. Ja. Frau Rudolph.
Nein.
Frau Krebs.
Nein.
Herr Hillebrand.
Nein.
Frau Festerling. Nein. Herr Krüger ist abwesend entschuldigt. Herr Vulpius.
Nein.
Ich zähle durch. Zwölf Ja-Stimmen, sechs Gegenstimmen. Damit gilt der Beschluss als beschlossen. Ich rufe auf die Beschlussvorlage F187-2022, Fördermittel zur Renaturierung des Stichkanals. Gibt es hierzu noch Redebedarf? Herr Vulpius, bitteschön.
Damit was da noch im großen Protokoll stehen haben, also ich bedanke mich ausdrücklich bei der SPD-Fraktion, dass der Fehler der alten Legislatur, der ja maßgeblich dann auch von der Fraktion mit ausging, hier an der Stelle korrigiert wird und wir uns jetzt ja zumindest bemühen, diese Fördermittel, die seinerzeit zurückgegeben wurden, wieder zu besorgen. Vielen Dank.
Vielen Dank dafür. Gibt es weiteren Redebedarf dazu? Ich sehe es nicht der Fall. Wer dieser Beschlussvorlage in der vorliegenden Form zustimmt, bitte jetzt ums Handzeichen. 16 Ja-Stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Eine Gegenstimme. Gibt es Enthaltungen? Eine Enthaltung. Damit gilt diese Beschlussvorlage als beschlossen. Und wir sind am Schluss der heutigen Sitzung angekommen. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, wünsche frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Bleiben Sie gesund. Wir sehen uns im neuen Jahr. Vielen Dank.